Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos. Mit
und
dem Mitch. Einen wunderschönen guten Morgen, Abend, Mittag, was auch immer.
Hallo, hallo.
Also, es ist ja so ein schöner Tag heute. Also, heute ist ja nicht immer gleich heute, je nachdem. Also, für uns ist heute ein schöner Tag. Wir haben ein Unwetter glimpflich überstanden. Und jetzt scheint auch wieder die Sonne und die Vögel zwitschern im Garten. Ist es nicht herrlich? Wie ist es in Köln?
Das ist ganz so ähnlich. Also wir haben ja ungefähr das Unwetter eine Stunde vor euch, glaube ich. Es zieht immer schön vom Westen rein und zieht dann weiter Richtung Ost-NRW und oder Ost-Westfalen.
ja, da schön. Wurde auch was von gesagt, ja. Mhm.
Und ja, es ist nett. Also gestern hatten wir ja auch schon Unwetter und da musste das Weinfest abgebrochen werden. Heute haben sie erst gar nicht gestartet und wollten halt abwarten, wie es denn losgeht. Und ich denke, dass es erst morgen weitergeht mit dem Weinfest.
Zu einem Weinfest.
Genau, ein festes Wein. Wir trinken heute wieder ein leckeres Bierchen.
Guten Abend,
Frau Bier. Guten Abend. Stößchen. Das Weinfest hat jetzt 2 Jahre nicht stattgefunden und es ist wieder auf dem Heumarkt. 26 Winzer sind vor Ort. Wir haben unseren Lieblingswinzer, der ist auch da. Und wenn das Wetter hält, werden wir mal morgen mal vorbeischauen.
Ja, da sehe ich doch eigentlich optimistisch für den Besuch des Weinfestes des Herrn Steinhaus auf dem Heu oder Neu?
Auf dem Heumarkt tatsächlich. Heu. Also am Reiterdenkmal zwischen Reiterdenkmal und Rathaus.
Ja. Auf dem Heumarkt gab es da nicht letztens auch eine Wahlveranstaltung, eine Wahlpropaganda oder?
Da finden gerne Wahlpropaganda-Veranstaltungen statt. Ja, ich war zum 1. Mai auf dem Heumarkt. Das war natürlich dann eine Gewerkschaftsveranstaltung.
Das meinte ich, ja, stimmt.
DGB. Aber auch die Grünen waren kurz danach nochmal da und so, aber die habe ich nicht gesehen.
Gut, das war ja auch kurz vor der Wahl. Und ich wollte noch kurz so semi-geschickt so diesen Übergang machen zu unseren Follow-ups, die wir haben. Es ist so viel passiert seit unserer letzten Sendung. Wie ihr euch erinnert, Top-Themen ESC und NRW-Wahlen, also ein Festival oder ein Feuerwerk der Demokratie. Ja, das haben wir beides verfolgt, teilweise sogar aktiv. Also ja, man kann sich denken, welchen Teil wäre aktiv. Wir haben natürlich für den ESC abgestimmt und natürlich. Sind nicht zur Wahl gegangen. Kommen natürlich. Wir gleich auf dieses ganz, 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 ganz böse Thema, nicht zur Wahl gehen. Ja, wir halten euch eine kleine Standpauke. Also nur natürlich denjenigen, die nicht zur Wahl gegangen sind.
Aber die und das waren echt eine Menge, ne? Oder? Also ich meine, Landtagswahlen haben eh meist eine geringe Wahlbeteiligung als Bundestagswahlen, weil das manchen Leuten nicht so wichtig ist. Ich weiß es nicht, aber diesmal war es knapp über 50%, glaube ich nur.
Ja.
Und ich finde so eine Regelung ab 50% runter und dann wird erstmal hier, weiß nicht, öffentlich ausgepeitscht. Ich habe keine Ahnung, was man machen kann. Also sagen, die Wahl wird dann annulliert, ist ja auch Quatsch. Das ist ja eine Herausforderung für manche, vielleicht dann extra nicht zur Wahl zu gehen. Das ist
eigentlich eine ganz gute Idee, weil dann könnten die Leute also sagen, geht zur Wahl. Also ich meine, ihr habt ja die Chance, die Leute zu wählen oder halt nicht zu wählen, die so etwas fordern wie öffentliche Auspeitschungen auf dem Heumarkt. So, und wenn ihr die nicht gewählt habt, ja, dann seid ihr selber schuld, ne? Also, dass die Auspeitsch, die Deutsche Demokratische Auspeitschpartei mit Herrn Steinhaus als Parteivorsitzenden.
Die Nichtwähler wissen gar nicht, wie gefährlich so eine Demokratie sein kann, wenn man nicht wählen geht. Also wenn man das anderen überlässt, diese Haltung, ja, ist doch egal, wer gewinnt und wer gewählt wird, gewinnen eh die Gleichen und die da oben machen alle das Gleiche. Das ist Bullshit.
Ja, wir sind schon mittendrin im Thema, das ist aber nicht schlimm, wir können direkt dabei bleiben, wenn wir uns gerade so schön echauffieren. Ja. Also ich habe es leider nicht, du bist ja Mathematiker, ne? Mit Prozentzahlen und Prozentpunkten und so weiter. Hast du das eigentlich beim letzten Mal, ich wollte dich eigentlich noch fragen, ein bisschen haben wir mal die Wahl erklärt, ne? Und was mit Überhangmandaten und Erst- und Zweitstimme oder also überhaupt los ist, also was eigentlich das Ganze bedeutet, ne? Wie ist das eigentlich zu verstehen? Mir als mathematischen Laien. Ist es manchmal nicht so direkt im Kopf in Echtzeit gelungen, den Unterschied zwischen Prozenten und Prozentpunkten, wenn Herr, wie heißt der, Schönling von der ARD, der die Trends halt immer verliest, ne?
Ah, ich weiß, worum es geht. Aber ich glaube, bei Prozentpunkten spricht man sehr schnell, wenn man von Verlusten oder Gewinnen sprechen möchte.
Ja.
Weil wenn man von prozentualen Gewinnen sprechen würde und eine Partei legt um 5 5 Prozentpunkte zu, dann, ne, sind das die 5 Prozentpunkte, aber um 50% zulegen, wäre ja die Hälfte mehr als beim letzten Mal. Genau, und das ist ja irrelevant beim Zulegen, sondern man will ja wissen, wie viel Prozent im Vergleich zum letzten Mal haben wir jetzt. Nicht relativ, sondern mehr sitzen, ne? Und deswegen, oder die, ich glaube, Journalisten wollen dann gerne die Zahl vergleichen zwischen beim letzten Mal hat die diese braune Ekelspartei noch 10% bekommen und jetzt hat sie 5 Prozentpunkte verloren und deshalb ist sie jetzt immer noch knapp drin, leider, aber aber eigentlich haben sie ja 50% ihrer Stimmen verloren.
Ja, das ist super, wie du das erklärt hast. Jetzt habe sogar ich verstanden. Nämlich diese Säulendiagramme, die nebeneinander gestellt werden, da zeigt die Prozentpunkte, ne?
Mhm.
Ja, genau. Ja, stimmt. Zwischen 10 und 5% dann eben im Ergebnis sind es natürlich 50%. Das ist und genau daran und an dem Beispiel mit der braunen Ekelpartei, die Farbe blau trägt, möchte ich doch gerne mal den Nichtwählern aufzeigen, das, was du gerade gemacht hast. Also leider nicht rechnerisch, das kann ich ad hoc nicht machen. Aber es gibt doch bestimmt, wenn wir jetzt mal sehen, da sind die Störenfriede, Leugner und Hassverbreiter immer noch mit 12 Sitzen im Landtag vertreten. So, sie werden da ihren Job machen und einfach, wo es geht, anecken, Randale machen, unsympathisch auftreten, nerven. Gut, brauchen wir alles nicht.
Ne? Na, ehrlich nicht, bringt uns nicht weiter.
Wie viel von den Menschen, die nicht zur Wahl gegangen sind, hätten zur Wahl gehen müssen und einfach ihr Kreuzchen an einer Stelle der etablierten Parteien, bei dem man eigentlich nichts, ich sag mal, schwerwiegend grundsätzlich falsch machen kann. Es droht nicht der Weltuntergang, wenn man nicht weiß, was man wählt und dann, okay, so viele Leute machen das, ich wähle CDU, SPD oder die Grüne oder meinetwegen auch die FDP. Es wird irgendwie, hätten noch immer gut hier, ne? Sagt ihr euch in Köln, ne?
Ja, so. Ja.
Aber prozentual hätte es da vielleicht dafür gesorgt, dass diese 5%-Hürde der Blauen nicht überschritten worden ist. Es hätte, ich glaube nicht, Leute, rechnet uns das bitte aus. Es ist wahrscheinlich deprimierend, wie wenig Stimmen, wie wenig mehr Wahlbeteiligung und Kreuzchen bei etablierten Parteien oder halt allen anderen, die halt da noch vertreten sind, gemacht
werden. Wollte ich gerade sagen, in den sonstigen hätte es auch gereicht.
Das stimmt.
Einfach mal über die sonstigen streuen und dann sind die Braunen auch schnell bei 4,9.
Genau, einfach die Biertrinker oder Tierliebhaberpartei. Ich habe mir mal angeguckt, weil ich gedacht habe, 7% haben die sonstigen beziehungsweise anderen bekommen. Dann wollte ich noch mal gucken, wer da vertreten war. Also natürlich, ich weiß, hast du es auch geschaut?
Oder also klassisch, also ich kenne das noch von früher, ist ja die Tierschutzpartei dabei.
Ja, mit einem paar Prozent, ne?
Ja. Dann habe ich am letzten Mal hier vor einer Partei gewarnt, die Partei.
Ja.
Und sie wurde trotzdem gewählt. Also ja. Anscheinend werden wir nicht gehört.
Oder nur nicht erhört vielleicht.
Auch. Erhört, richtig, das meinte ich.
Ja, auch 1%, ne?
Genau.
Und ja gut, die Linke, ne?
Ja, die Linke, die leider immer mehr an, ich wollte gerade sagen, also ich meine, die braucht man anscheinend nicht mehr, ne?
Nein.
Also die großen Figuren sind weg, ne? Ich glaube, der Linke aus dem Saarland hat sich zurückgezogen und
Oskar, genau. Unsere Gemahlin ist ab und zu noch mit sehr verqueren Statements.
Teilweise sehr verstörend, ja, auch immer in Richtung, auch ihre Meinung soll ja gehört werden, auch wenn sie Quatsch redet. Das ist False Balancing,
das hat man mal drüber gesprochen. False Balancing. Ja, und auch Herr Gysi hat gestern Abend bei Frau Maischberger war es, glaube ich, nicht ein Glanzauftritt. Das Einzige, was geglänzt hat, war sein nicht vorhandenes Haupthaar, aber seine unqualifizierten Kommentare zur Ukraine-Politik der Bundesregierung. Ich meine, es war schon ein bisschen peinlich zu hören, dass er eigentlich gesagt hat, ja, das war seine Argumentation. Ich bin 1948 geboren. Also alles soweit, okay, gehe ich d'accord. Mhm. Also jemand, der die Folgen eines Kriegs als Kind am eigenen Leib bekommen hat, das ist erstmal etwas, das muss man erstmal respektieren. Und er sagt,
das ist auch, legitim.
Aus dieser Erfahrungen heraus kann es nicht sein, dass Deutschland an Kriegen verdient. So, Das ist ich würde eine etwas verkürzte Darstellung und auch nicht der Kern der derzeitigen Unterstützung der Ukraine zur Selbstverteidigung mit Waffen, die halt bezahlt werden müssen, zwangsläufigerweise. Ich glaube nicht, dass wie er es darstellt, ist ja so, als ob da jemand absichtlich auf Profit aus ist. Ich weiß nicht, was diese Darstellung soll. Natürlich wäre es schöner, wenn sich alle an die Verhandlungstisch setzen würden und auf diese Art und Weise ein Krieg schnell beendet werden könnte. Aber ich glaube, davon ist nicht auszugehen. In der Zwischenzeit müssen die Ukrainer sich halt einfach mal verteidigen. Aber er sagt
genau, wir sind im Krieg. Also im Krieg darüber zu reden, ob wir eine Rüstungsindustrie haben oder nicht und wie wir sie nutzen, ist, glaube ich, der falsche Zeitpunkt. In der Tat. Also entweder, wir haben diese Rüstungsindustrie, ich weiß gar nicht schon wie lange, aber ne, wir haben gute Arbeitsplätze tatsächlich hier bei Rheinmetall am Rhein oder auch an anderen Stellen und berühmte Pistolenhersteller haben wir in Deutschland, ne, und dann kommen mir die Friedensaktivisten, die mir während eines Krieges erzählen, die sollen doch bitte nicht dazu genutzt werden, um Profite zu machen. Nein, das ist irgendwo ein bisschen unrealistisch. Mhm. Und wie gesagt, der falsche Zeitpunkt, ne?
Ja, und die Argumentation mit unserer Geschichte, ja, natürlich, nie wieder Krieg und nie wieder Beteiligung an einem Krieg, ja, aber das ist doch jetzt eine andere Beteiligung als das, was eigentlich damit gemeint war. Also es geht doch um Hilfe zur Selbsthilfe, es geht doch um Notwehr. Herr Gysi.
Mensch. Ja, schade. Aber auch Herr Gysi hat ja vor ein paar Wochen auch gesagt, er wird die Linkspartei nicht retten. Also er steht nicht zur Verfügung, da nochmal nach ganz vorne zu gehen. Er ist jetzt quasi Politpromi, ne, wie viele andere, die wir bei Maischberger und Co. sehen auch. Mhm. Aber zurück zur Linken, vielleicht ist es wieder an der Zeit, dass sie sich wieder vereinen mit der SPD oder so. Ich weiß es nicht. Das hatten wir in der Geschichte der SPD schon öfter gehabt, dass sich die ganz Linken abgespaltet haben.
Ja, Spalter. Ja, also so viel, ne, zum Thema die nächste Gelegenheit. Ja, und ich meine, auch ein interessantes zum Thema Wahlbeteiligung oder Wahlmuffeln, Wahl, wie heißt Politikverdrossenheit entgegenwirken, das Wahlalter absenken. Das könnte jetzt eine realistische Chance ja sein. So wie wir es prognostiziert haben, wird es ja wahrscheinlich zu einer, wahrscheinlich sind ja noch am Sondieren, ne? Aber die Schwarz-Grüne, was sonst, ne, soll passieren.
Was so die Zahlen angeht, klar, die CDU sind Wahlgewinner, die haben die meisten Prozentpunkte mit sich vereint und die meisten, die hinzugekommen sind bei den Grünen und natürlich sollten die gemeinsam regieren. Ich meine, die FDP hat unheimlich viel verloren,
ja, hoppla, das andere
an Prozentpunkten, richtig, und dass die noch mitregieren wollen, das ist, glaube ich, eher absurd. Oder so Spielchen wie die SPD könnte auch eine Ampelkoalition anführen, wo die SPD gerade auch einiges an Stimmen verloren hat. Mhm. Das ist, glaube ich, ziemlich am Mumpitz. Was aber sehr spannend ist natürlich, und das Sondieren wird vielleicht ein bisschen dauern, die CDU und Grüne von ihren eigenen Profilen sind ja maximal voneinander entfernt, würde ich sagen.
Oh ja.
Also ich würde sie in einen Linker einschätzen und ein bisschen ja jünger auch als die CDU. Und die CDU wird ja auch gerne von älteren Personen oder Wählern gewählt, weil sie auch vielleicht stärker den Blick auf Rentner und Pensionäre haben. Mhm. Und natürlich sind sie viel stärker auf dem Land, weil sie sich mit der Landwirtschaft und auf dem Land wohnen vielleicht auch besser auskennen, als die. Ja, das ist eine richtige Städterpartei, ne? Die Grünen. Mhm. Das ist ja schon sehr hip, Grün zu wählen. Heute hatte ich das ist ein ganz anderes Thema, ganz kurz, von Kraftklub gehört. Kurz abschweifen, richtig. Es ist total einfach, Nazis rauszurufen, da wo keine Nazis sind. Aber Wittenberg ist nicht in Paris. Also, was ich damit sagen will, es ist ziemlich hip, in der Stadt Grün zu wählen, weil das halt das Leben hier anspricht, ne? Das, was die Grünen so von sich geben, mit moderner Mobilität und Energiewende, vorantreiben.
Ja, ja, klar, ÖPNV, ne? Also ich meine, ÖPNV. Da auf dem Land, wo man irgendwie alle 2 Stunden mal einen Bus fährt, aber auch der letzte um 18 Uhr, nicht so viel von, ne?
Wobei, da bin ich gespannt, was das 9-Euro-Ticket bringt. Oh ja, dass wir uns ja alle bald kaufen können. Ich glaube, ab nächster Woche schon bereits bei der Deutschen Bahn auf die Verkehrsverbünde werden es vertreiben. Wir können mit 9 Euro pro Monat mit dem Regionalverkehr durch ganz Deutschland fahren. Da freuen sich unsere Bürger auf, oder reichen Bürger auf Sylt. Und halt ein Regionalzug, der darüber fährt, über den Hindenburgdamm. Ich hatte ja gerade schon vorgeschlagen, wir sollten einfach den Zug in einen Thales umbenennen und andere Bedingungen dafür haben, dann sind sie wieder safe. Aber ich bin gespannt, welche Forderungen da gestellt werden. Ne? Also wenn man so ein Ticket hat und man ist Kunde und dann kommt kein Bus, dann würde ich doch mal zu meinem Rathaus laufen und sagen, hör mal, ich bin Kunde, aber warum kann ich denn nicht fahren?
Ja, genau.
Ich habe jetzt Bedarf, also Bedarf anmelden. Ich mag zum Beispiel diesen Satz nicht, ich bin auf mein Auto angewiesen. Man darf gerne Auto fahren. Man braucht auch manchmal ein Auto und damit ist es praktischer. Aber dieses Angewiesensein schließt immer so aus, es geht gar nicht anders.
Ja, ja. Also ich würde schon sagen, dass ich auf mein Auto angewiesen bin.
Ja, das unterscheidet uns.
Aber nur so lange, es halt keine Alternativen gibt, die man auch nutzen kann, wo es Sinn machen würde, zu einer bestimmten Zeit zur Arbeitsstelle zu kommen. Ohne um 5 Uhr morgens schon aufzustehen und, ne, also ich meine, sollen die Kinder noch nicht autark sind beim Aufstehen und.
Ja, man erweitert mit einem Auto auch seinen Radius, ne? Also wenn man keins hätte, ist der vielleicht auch viel kleiner als bei Menschen, die ein Auto haben. Das ist also, das gehört zur Lebenswirklichkeit. Wenn man sich selbst sich so eingerichtet hat, einen großen Radius zu haben, dann gehört bei den meisten dann das Auto dazu.
Das stimmt, genau.
Also aber man ist zu seinem Leben eigentlich nicht auf ein Auto angewiesen. Nein, man hat es sich so eingerichtet, weil das einfach auch in den letzten 20 Jahren fucking normal war, ein Auto zu haben. Also wir sind ja in den 80ern groß geworden und nichts war wichtiger in den 90er Jahren, als noch einen Führerschein zu machen. Das ist, glaube ich, heute nicht mehr ganz so.
Das ist ja auch einfach gesetzt, ne? Also gewesen. Es ist 18 Jahre, zack, Führerschein.
Zack.
Ne? Genau. Fängst du halt an und hast mit 18 einen Führerschein. Auto steht vielleicht vor der Tür oder keine Ahnung. Ne? Das ist anders geworden. Paradigmenwechsel. Und das, man sieht ja auch daran, was für andere Dinge rund ums Auto sich schnell geändert haben, ne? Wie zum Beispiel Gurtpflicht. Wann ist die nochmal eingeführt worden? Ist das gar nicht mal so lange her?
Ich glaube, in den Anfang der 80er in den 70er. Aber das ist so eine ähnliche Zeit, wie wir vorhin nachher mit unserem Hauptthema auch einsteigen, glaube ich.
Und dass das Qualm im Auto, dass das Zugqualm von hinten sitzenden Kindern auf der Fahrt von Hamburg nach Italien.
Bei den ganzen 80ern bis zum Mauerfall noch völlig normal. Ich weiß nicht, wann das aufgehört hat.
Nicht, dass ich hier irgendwie falsche Verdächtigungen ausspreche.
Nein, also wie auch immer. Also man hat das damals als Kind erlebt, dass man im Auto vollgequarzt wurde. Man wurde von Freunden irgendwie im Auto mitgenommen oder so oder sonst was. Das war völlig normal, dass da geraucht wurde in den 80ern oder auch noch Mitte der 90er.
Ja. Wie sind wir denn jetzt darauf gekommen? Wir wollten irgendwie.
Völlig verrückt. Wir sind, glaube ich, von den Grünen und CDU, die ja bald unsere Regierung an. Und ich versuche mir das zu erklären, ne? Wie passen die zusammen? Eigentlich fast gar nicht, aber die bilden so das Land auch schön ab, ne? Also sie sind so Gegenpole und wenn die das auch akzeptieren und auch gute Kompromisse finden für ihr Regierungsprogramm, dann wird das auch ganz ganz ordentlich.
Ja, ich meine, der Henrik, der ist ja auch netten, ne? Also ich meine, der ist so nett, der ist irgendwie so von nebenan, so, ne? Spricht also ein bisschen komisch. Ich glaube eigentlich, dass er ein Roboter ist.
Als Kölner, meine Bekannten aus Leverkusen werden das auch sagen, ist das ein Verbrecher, weil der hat die Leverkusener Brücke verbrochen. Er war Verkehrsminister und dass das Ding immer noch nicht fertig ist seit 10 Jahren.
Ja, ja. Ist das da, wo Gewichtsdinge für LKWs und so weiter?
Ja, ja, genau. Und diese Schrankenanlage und so und da drüber zu kommen. Also ich bin ja in den letzten paar Jahren, glaube ich, zweimal drüber gefahren und es ändert sich sehr, sehr wenig da. Das ist alles sehr, sehr zäh.
Minister, also ich meine, wenn die Ministerpfosten vergeben werden, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der Verkehrsminister halt da, also der schwarze Peter, der irgendwie am Ende noch übrig bleibt, ne, so, und ach, wir halten hier noch, ach, der Hendrik hat sich nicht schnell genug gemeldet, ja gut, da kriegst du halt den Verkehrsminister, ne? Also Freunde macht man sich, glaube ich, nicht als Verkehrsminister, ne?
Das stimmt. In Köln wurden übrigens 3 der 5 Landkreise im direkten Mandat zum ersten Mal von den Grünen gewonnen. Das hatte ich vorher nicht für möglich gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, stimmt, das habe ich auch gehört. Ja,
also der Herr Ott, der natürlich auch weit oben in der Liste steht, der kommt trotzdem in den Landtag, also wird Aufrücker, hat in meinem Landkreis tatsächlich nicht gewonnen. Der Herr, der mit dem Schwamm drohend, der Jochen Ott, wo man auch, wenn man nicht genau hinguckt, einen Ziegelstein halten konnte.
Ja, der Mensch, der kleine Kinder in der Schule, mit, weil sie seinen Namen falsch geschrieben haben, mit Ziegelstein auf den Kopf schlägt. Ne?
Genau.
Apropos, da bin ich doch direkt bei der, ist das nicht dein Wahlkreis auch gewesen, FDP?
Die
Ex-Bildungsministerin? Ja.
Die hing hier rum, beziehungsweise war auch oft verschandelt. Haben die sogar vor Schulen gehangen, also da hingen die nicht lange.
Ja,
da sind abends zwischen die Lehrer gekommen, haben das runtergeholt.
Ja, bestimmt. Ja, die hat, glaube ich, Listenplatz 2, da habe ich mal geguckt, ja, ist sie denn noch drin? Ja, sie ist noch drin. Ja. Aber irgendwo hinten, ne?
Ja.
Neben der AfD wahrscheinlich irgendwo. Gibt es da auch solche Querelen darüber, wer neben wen sitzen darf und nicht? Und
gute Frage. Wird
wahrscheinlich dann bei der Neubestuhlung oder Besetzung.
Wie beim Bundestag zuletzt.
Ja, also spannendes Thema. Ja. Und das, was ich eigentlich sagen wollte, das nur noch ganz kurz.
Mhm.
Gute Idee, das Wahlalter runterzusenken, weil die Erfahrung hat ja gezeigt, oder die Wissenschaft, oder auch beide, dass je früher man wählt, beim ersten Mal, ne, die Chance sich erhöht, dass man einfach weitermacht.
Okay.
Wenn man irgendwie in den, also beziehungsweise das in den 20ern oder in den 30ern oder so, ne, also dann ist es irgendwann vorbei. Wenn du dann nicht gewählt hast, dann ist das sogar angefangen. Ne? Wenn man schon während der Schulzeit die Chance hat zu wählen, also mit 16 Jahren, also wenn zum Beispiel, wenn man 16 ist, gerade eine Wahl stattfindet, ne, dann, bei unserer Tochter ist es, glaube ich, dann gerade nicht der Fall, die wird dann 18 sein, aber hat dann nicht zu viel davon. Aber, also, ne, dann hat man das Ganze in der Schule, man hat es thematisiert, man kann das Ganze nicht nur trocken im Politikunterricht besprechen und man vergisst dann sowieso wieder, wie die Überhangmandate zustande kommen. Und dann denke ich mal, ist das eine positive Sache. Also ich bin sehr dafür, dass mit 16 gewählt wird.
Ja, yep. Also irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir mit Follow-ups eine ganze Sendung füllen können. Da hatte ich auch mal drüber nachgedacht, ob wir jede 10. Folge eigentlich nur noch über die letzten 10 Folgen reden werden.
Genau. Wir kommen alles gut irgendwie in den Topf und dann ziehen wir ein bisschen raus. Aber jetzt haben wir als nächstes den ESC. Kurz mal zum ESC.
Ganz knackig.
Das, hast du geguckt? Ja, ne? Guckst du?
Ja, ich habe geguckt. Ich habe noch vorher ein bisschen Eishockey geguckt, aber das ist ein nächstes Thema. Aber ja, klar, habe ich gesehen.
Ja, wir waren gar nicht mal schlecht mit unserer Prognose, ne? Wir haben, glaube ich, also ich habe Italien etwas zu hohe Chancen eingeräumt beim letzten Mal. Haben auch nicht so gut gesungen, ehrlich gesagt. Da, also zwei Sänger, Mahmoud und der andere hat nicht so gut gesungen. Also deswegen habe ich, glaube ich, das Gefühl, wer sie zum ersten Mal gehört hat an dem Abend, da war nicht so gut bei Stimme, ne? Auch sehr hoch gesungen und nicht so die Töne getroffen. War aber trotzdem ein schönes Lied, habe ich letztes Mal auch gesagt.
Richtig.
Ukrainer haben wir auch attestiert, dass sie bestimmt sehr hoch kommen.
Und genau, besonders beim Publikum-Voting sind sie sehr gut angekommen, aus Solidarität. Ne? Ja. Warum man wählt, ist eigentlich ist egal. Die haben keinen schlechten Beitrag gemacht, ne? Versteht das nicht falsch. Aber die Solidarität hat das natürlich nochmal nach oben gepusht, wie das die Buchmacher auch schon vorher gesagt haben.
Und um da auch gerade diese Kritik zu entschärfen, weil man ja von einigen Stellen ja gehört hat, ja, ne, toll, die werden nur aus Mitleid gewählt und so. Naja, Leute, ich meine, das sind die Regeln vom ESC. Also niemand muss, also auch die Leute, die im letzten Jahr gewonnen haben, weiß man doch nicht, warum die gewählt worden sind. Also ich meine, es geht doch nicht vielleicht nicht unbedingt um die Musik. Also ich meine, guckt euch Spanien an. Popo, habe ich gesagt. Ne? Ja, also, weiß einer, wie das Lied geht? Nö. Aber Popo. Popo. Naja. Und ja, aber jetzt, dann haben sich halt alle Staaten irgendwie für sich entschieden. Ich meine, es sind ja einzelne Menschen, die zum Telefon gehen oder zu einer SMS schreiben oder sowas, dafür Heidengeld ausgeben. Ich glaube, man durfte 20 Mal von jedem Gerät maximal anrufen. Und wenn man mehrere Geräte hat, dann hat man jedes Mal 20 mal 50 Cent und was weiß ich. Das Einzige, was ich mich gefragt habe, ja, hätte man dann vielleicht nicht lieber das Geld direkt spenden? Naja, aber egal. Also das ist was anderes. Das kann man auch nicht miteinander verrechnen.
Nee.
Ja, sei es den Leuten doch gegönnt. Also ich meine, das ist Demokratie. Jeder hat das Recht zu entscheiden. Und da gibt's, sollte man sich nicht anmaßen zu sagen, ihr habt doch nur aus Mitleid gewonnen. Es sind die Regeln, Leute. Ihr könnt anrufen, jeder darf anrufen. Und wenn zufällig jetzt in jedem Land alle da die meisten angerufen haben für die Ukraine, weil sie das Lied geil fanden oder aus Mitleid oder aus Solidarität, wie man es immer nennen darf. Ich fand es vollkommen verdient. Und ich fand, es ist einfach davon abgesehen, das war der einzige Track, der einzige Song, der den Oldschool-Hip-Hop gefeiert hat.
Richtig, das ist ein richtiger Hip-Hop-Song in der eigenen Sprache, das auch sehr mutig ist, finde ich. Ich meine, natürlich war das richtig passend in dem Moment auch, das zu tun. Und sie hatten auch ein Instrument dabei. Die werden ja nicht live gespielt.
Die Vuvuzela
oder so ähnlich. ESC ist, glaube ich, alles die Vuvuzela, sowas ähnliches, ne? Was denn so eine Einarmflöte oder so? Ich verstehe das Gerät nicht.
Ich habe es auch nicht verstanden, wie er verschiedene Töne daraus bekommen hat. Die heißt irgendwie Solo Plinker, so irgendwann wie Sosi.
Oh, okay.
Faktencheck.
Ja. Okay, großartig. Passt super zu dieser folklorischen Hip-Hop-Nummer. Und auch, wie ich gerade sagte, ich glaube, die komplette Musik ist beim ESC ja eh vom Band und es wird nur live gesungen.
Ja, genau. Ja, es ist nur,
also
es
ist deswegen ist es auch völlig absurd, sich da als Multi-Instrumentalist auf der Bühne mit seinem Studioteppich zu präsentieren.
Ja, und so dass alles zusammengeloopt wird, ne?
Ja, was dann nicht passiert in dem Moment.
Von wem sprichst du eigentlich?
Was?
Von wem redest du? Ich weiß gar
nicht. Von wem rede ich? Von diesem Mann, der einfach...
Ich habe ihn verdrängt. Keiner kennt ihn.
Keiner kennt ihn mehr. Tatsächlich. Ich war diese Woche auch wieder im Supermarkt und er wird nicht mehr gespielt.
Ja, das ist echt irre.
Aus Protest. Also, wobei er mir auch schon ein bisschen leid tut, ne? Also, dass er da halt so ins Fegefeuer geschickt wurde. Ich meine, denn er hat nicht verloren, weil die Ukraine gewonnen hat. Nein, das ist ja Quatsch. Das ist, zwischen Platz 1 und 25 ist ja sehr viel Platz, mal ein paar Punkte ab.
Also es wurde sogar auch schon mal ausgerechnet. Ist es nicht eigentlich unfair, dass die Plätze ja nur, die Punkte ja nur vergeben werden für die ersten 10 Plätze?
Mhm.
Obwohl auch hochgerechnet natürlich auch ein paar Punkte zusammengekommen sind, aber das habe ich irgendwo gelesen, beim Spiegel oder so. Das waren so erschreckend wenig. Ich glaube, dann wäre auf dem vorletzten Platz oder auf dem drittletzten Platz oder so gekommen, ne? Wenn alle Punkte, ne? alle 40 oder
nee, wenn jede Jury, es waren ja 40 Jurys aus den 40 Staaten, die angetreten sind in den Halbfinals und dann die 25, die noch im Finale zu sehen waren, wenn die alle jeden einzelnen Beitrag ranken würden, ist das zum einen tierisch anstrengend und dann am Ende vielleicht noch demütigender, wenn man da auf den letzten Platz kommt.
Ja, das stimmt, genau.
Keine Punkte bekommt. Also das ist lieber so, wie es ist.
Ja, genau. Beschwert euch gar nicht so laut. Ja, also Mutmaßungen, also wir haben ja sowieso in dem Song jetzt keine großartige Strahlwirkung eingeräumt. Warum es denn wieder nicht geklappt hat? Man könnte natürlich sagen, alle hassen Deutschland.
Nein.
Wäre mir ein bisschen zu einfach.
Also man kann das kombinieren. Wenn ein paar schlechte Sachen zusammenkommen, dann kommt vielleicht noch oben drauf. Vielleicht ist Deutschland ein bisschen hochnäsig, dass die uns sowas schicken. Ne? Aber nee. Alle hassen Deutschland, so einfach ist das nicht. Weil das zog ja zum Beispiel 2010 Lena nicht.
Nee, genau.
Da waren wir nicht beliebter als jetzt. Ich
glaube, hier dieses Schnulze, der Michael Schulte, glaube ich, hieß er.
Ja, Schulte,
ja. Der war auf Platz 4 oder so. Das habe ich ganz verdreckt. Der war richtig gut, aber auch mit so einer sehr, 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 ja. Das war so ein bisschen so eine emotionale Nummer, ne?
Genau, ich kannte ihn vorher nur von Coverversionen von Bon Iver und hat der auch The National gecovert?
Ja. Möglich.
Ach so, auch, ja. Er hatte so 3-4 Coveralben vorher gemacht.
Echt
ganz cool.
Guter Typ. Naja, also ich glaube halt einfach, und das wird es wahrscheinlich auch mit gewesen sein, dass dieser Song einfach so völlig belanglos, so uninteressant war, ne? Weil es einfach, ich glaube, das ist das, was einfach von der Strategie auch der Songauswahl, ich meine, es wird natürlich im Vorentscheid hier abgestimmt, aber ich glaube, ich habe es nicht gehört, aber gelesen, dass auch die anderen Songs, die zur Wahl standen, auch sehr radiofreundliche, radiotaugliche oder Supermarktradio oder auch Fahrstuhlradiofreundliche Songs waren. Das ist das eben mit dieser NDR, also die Wellen, die halt, wie hier vergleichbar WDR 2 oder die Lokalradios, die sich zum Credo gemacht haben, wir spielen Musik, die nicht stört. Ja. Oder was sowieso gerade Hit ist, aber nur die Hits, die dann auch nicht stören. Und das ist halt einfach zu gefällig. Auch beim ESC geht es auch nicht unbedingt darum, dass die Songs wahnsinnig gute Songs sind. Also zum Beispiel die Norweger mit den Wolfmasken, die waren noch ziemlich weit oben, ne?
Die waren erfolgreicher, als ich sie gesehen hätte. Ja. Wolf und Bananen, ne?
Ja, genau. Give that wolf a banana before you eat my grandma oder so ähnlich. Mhm. einfach nur so ein Techno-Quatsch, Right Said Fred-esque
oder was. Kombiniert
mit Grimms-Märchen. Das auch kennt, ja. Ne? Genau, mit Grimms-Märchen und lustigen Masken. Leute, das ist doch jetzt kein nachhaltiger Song, den will keiner öfter hören. Aber trotzdem ist er viel, viel besser angekommen, einfach weil das aufgefallen ist.
Was Spaß gemacht hat. Richtig. Man hat wahrscheinlich gar nicht verstanden, warum ein Deutscher da ganz alleine mit vielen Instrumenten den Song Rockstars singt. Also ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wirklich exakt auf den Text hören, der darüber kommt, aber es wirkt ein bisschen komisch, wenn ein Deutscher sich als Rockstar vielleicht selbst bezeichnet. Also
der Song noch nicht mal rockt.
Und dann rockt er gar nicht, richtig, vielleicht falsche Erwartungshaltung dazukommen, ne, an der Stelle.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen ein Nostalgietrip eines Anfang 20-Jährigen, auch sehr glaubhaft, der denkt, damals, als wir Kinder waren, da konnten wir noch die Welt erobern oder so, da waren wir noch die Rockstars. Ja, schnüff. Ja. Auch ein bisschen, ja, gut, ich meine, es gab nur ein Lied, das hieß Let's Die Together oder so, das fand ich noch ein bisschen noch deprimäßiger, aber so in diese Richtung war das schon. Ja, und im letzten Jahr der Typ, der auch nicht gewonnen hat, also der auch sehr, sehr schlecht, ganz hinten ab, unser deutscher Beitrag, der hat es dann wieder übertrieben, ne? Das war wieder mit der Faust aufs Auge, ich will jetzt hier unbedingt lustig und ja, crazy sein, ne? Einfach hier. Ja. Geht auch nicht, ne? Gesundes Mittelmaß, was Originelles machen, was Authentisches. Leute.
Beim nächsten Mal. Apropos authentisch, ich fand die Niederländerin sehr authentisch.
Der Niederländische
Namen gesungen. Vergessen.
Hm. Antje? Boah. Tiefe Kiste.
Eieieiei. Ei. Lieber Kollege, hier habe ich sie doch. Der Diebte.
Der Diebte.
So ist der Song, ne? Tiefe,
ja.
Genau.
Ah, ja, genau. Ah, der ganze Vokale im Refrain gehabt, ne? Wieso? Hab ich behalten.
Guck mal, das ist hängen geblieben.
Ja, ne? In der Diebte, lalala. So irgendwie so, ne? Ja. Hat auch ein bisschen getragen.
Richtig.
Aber auch Holländisch kann man gut hören.
Genau.
Also als Gesang.
Ja, fand ich gut.
Gibt es auch noch eine schöne Band, auf die ich letztens gestoßen wurde, Bluff. Niederländische Band, die man sehr empfehlen kann. Nur so nebenbei gesagt.
Ja, und ich bin jetzt dreimal über den Artikel gescrollt zum niederländischen Beitrag S10. Beziehungsweise 10 auf Niederländisch, weiß ich gar nicht. Hab ich vergessen.
10. Platz.
Nee, aber der Künstlername ist der Sängerin Steen. Ist
ach so.
S. Steen. Ah, haha. Steen. Ja, ich bin dabei. Alles klar, verstehe ich. Gut, next.
Steen, ja.
Wenn man schreibt, funktioniert es, wenn man es liest, nicht mehr.
Ja, genau, stimmt, die war gut und es war halt einfach alles, ja, also ich fand den britischen Beitrag, über den haben wir erstmal gar nicht so großartig geredet, das war mir einfach too much, oder?
Ja.
Das war Jesus im Glitzerkostüm und mit diesem riesigen Mund und diesen hohen Tönen.
Und diesen Weltraumthema, das hört doch auf.
Der hätte natürlich gewonnen, wenn nicht die Ukraine gewonnen hätte.
Genau, der war bei der Jury ganz vorne, ne?
Ich glaub, und auch dafür danken wir der Ukraine.
Naja.
Ja, und dann kam, glaube ich, Spanien und dann Schweden, ne?
Genau, wir haben auch gar nicht gesagt, dass die Band der Ukraine Kalush Orchestra hieß. Kalush
Orchestra, genau.
Stefania.
Oder Stefania.
Ja,
der Song. Ne? Mama Stefania, Stefania, Mama Stefania. Ja, das ist doch eine Hook, oder?
Das geht auch nicht. Ja, das ist eine Hook.
Oh, der Rhythmus, ein bisschen 90er, hat mich ein bisschen erinnert so an, weiß ich, ob das ein Sample von The Snap oder sowas war. The Snap oder Snap? Hatten wir The Band? Weiß ich gar nicht. So, oder hier, was gab's denn? Here we go again. Das hat mich immer so, daran hat mich immer so ein bisschen erinnert.
Ehrlich.
Stacabo. Wieso weiß ich sowas noch?
Das ist.
Wiederholen.
Oh Mann.
Ja.
So, okay. Lassen wir dieses Thema doch mal hinter uns.
Hast du vorhin was von Eishockey gesagt?
Richtig. Ich hatte beim letzten Mal im Follow-up völlig vergessen zu erwähnen, dass mittlerweile Eisbären Berlin deutscher Meister sind.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich hatte ja noch erzählt in der vorletzten Folge, in Episode 6. Dass die Kölner Haie leider in der ersten Runde gegen die Eisbären Berlin verloren haben. Aber mittlerweile haben sie sich durchgerockt und haben mal wieder die Meisterschaft geholt, wie im letzten Jahr.
Ja, das ist doch eine schöne Sache.
Genau, sehr verdient das Ganze. Und mittlerweile, das Eishockeyjahr geht voran. Kommen wir direkt zum nächsten Thema. Während in den USA noch der ein oder andere deutsche Spieler um den Stanley Cup spielt, unter anderem Leon Dreiseitel bei den Edmonton Oilers, ist der großartige Torwart, der schon für viele Vereine in den USA gespielt hat, Grubauer mittlerweile in Helsinki. Aber nicht, weil er da im Verein spielt, sondern weil dort eine Weltmeisterschaft stattfindet. Grubauer spielt nämlich für die neue NHL-Mannschaft Seattle Kraken, die es leider nicht in die Playoffs geschafft haben.
Mhm.
Genau, und den anderen, jetzt habe ich schon wieder vergessen, es gab einen zweiten großen Torhüter, der in den USA gerade spielt, aber der ist so oft bei Facebook mit rechtsaußen Kommentaren bekannt geworden, dass der deutsche Eishockeyverband gesagt hat, nö, Junge, wir wollen nicht mehr mit dir arbeiten.
Also rechts außen jetzt nicht als Spielposition, sondern eher
politisch. Nee, alt-right, so und so, ne?
Ja.
Nee. Richtig amerikanisch rechtspolitisch. Mhm. Genau. Also, in Helsinki findet mich gerade die Weltmeisterschaft statt. Wie jedes Jahr zu dieser Zeit im Mai findet die Eishockey-Weltmeisterschaft statt, seit dem 13. Mai, und das Finale findet am 29. Mai 2022 statt. Und wie steht's gerade? Ich hatte gerade vorhin berichtet, ich habe heute auch schon ein Spiel gesehen, der deutschen Mannschaft, heute Nachmittag. Heute ist nicht verspätet begonnen. Gestern haben sie nochmal 100 Minuten später anfangen dürfen, weil es einen Brand unter der Eisfläche gab.
Ein Brand unter der Eisfläche?
Ja, in der Trainingshalle drunter gab es wohl einen kleinen Schmorbrand oder so. Und Halle also Räume und so.
Unter der Eisfläche. Ich hab mich
alle waren eigentlich schon aufgewärmt und wollten mit dem Spiel anfangen und dann kam der Feueralarm.
Ja.
Alle mussten raus. Und teilweise so mit Schlittschuhen und auch ja, draußen auf dem Asphalt.
Ja, gemein, ja.
Und sich dann in der Sonne warm halten und so. Genau. Deutschland hat mittlerweile in der ersten Gruppe hat 7 Kontrahenten und wir haben von 5 Spielen 4 gewonnen.
Das heißt,
Deutschland ist tatsächlich auf dem Weg,
80%, ne?
Sich für das Viertelfinale zu qualifizieren. Was sagst du?
Das sind 80%.
Das sind 80%, in der Tat. Das erste Spiel haben wir verloren, das war gegen Kanada. Kanada hat bisher von den 4 Spielen, die sie hatten, auch 4 gewonnen.
Hm.
22-8 Tore. Das ist deutlich. Kanada gilt als Favorit, warum auch nicht. Und noch liegt auch die Schweiz vor uns in der Gruppe. Aber wir müssen nur unter den ersten 4 kommen und dann sind wir das Viertelfinale gesetzt.
Mhm.
Und auf uns wartet dann ein Gegner aus der Gruppe B. Und dort sind auch die klassischen 4 unter den ersten 4. Ich denke, die werden auch weiterkommen ins Viertelfinale. Finnland, Schweden, USA und Tschechien.
Mhm. Wo kann ich denn die Eishockey-WM verfolgen, medial? Also Fernsehen.
Medial im Fernsehen tatsächlich bei Sport 1, glaube ich.
Wo kriegt man das? Das Kabel oder?
Das ist ganz normales Kabelfernsehen, beziehungsweise terrestrisches Digitalfernsehen
heißt es. Okay. DBTV.
Wir sind Experten.
Ja.
T ist richtig.
Aber DB doch auch irgendwo da drin, ne?
Ja. Und ich Eishockey ja tatsächlich auch von der DEL verfolge, habe ein Telekom-Abo und da gibt's dann den Streaming-Dienst Magenta Sport.
Ah ja.
Mhm. Ja, der auch die Frauenfußball-Bundesliga hat und
Frauenbuß, was?
Fußball-Liga. Fußball. Kennst du das noch nicht?
Nein, aber ich bin interessiert.
Ja, man darf nicht
Fußball verwenden. Den liest auch bei IST als Beitrag von Spanien.
Richtig.
Meine Güte, jetzt bei diesem Macho-Modus hier ausstellen. Topi-Kanal.
Wollen wir nicht so freizügig sein hier. Mann, Mann, Mann.
Alte weiße Männer mit ihren Altherrenwitzen.
Ja, ja, den alten Männern, denen aus dem Dekolleté das Brusthaar sprießt.
Wem? Dir? Dekolleté? Nee. Das kannst du von deinem Kragen als Dekolleté reden.
Nee. Wie heißt der? Silvonetti? Herrlich, der Mann.
Der mit dem Bart,
mit dem Bart.
Mit langen, wallenden Haaren, ja.
Genau.
Hm. Wo kommt der eigentlich her? Den sieht man noch im Fernsehen.
Aber deutsche Italiener, tatsächlich.
Ja, genau, aber ich meine.
Was hat er gemacht?
War das Hope oder irgendwo? Also, ich meine, war der immer schon
Privatfernsehen-Sachen, keine Ahnung. Irgendein Moderator, glaube ich.
Sehr häufig zu sehen ist, ne?
Ja. Das stimmt.
Ja.
Letztens war er bei der Frau Kebekus, ne?
Genau. Ja, habe ich auch gesehen. Das fand ich aber eklig. Die haben über irgendwie sowas mit Kacke geredet. Was ich, das ist das förderlich seiner Karriere, dass er solche Sachen von sich preisgibt?
Das weiß ich nicht. Zurück zum Eishockey und Italien. Also heute war das Spiel gegen Italien und Deutschland hat 9-4 gewonnen.
Cool.
Höchster Sieg. Das erste Spiel haben wir 3-5 gegen Kanada verloren. Das klingt nicht so klar, aber Deutschland hatte nie eine Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen.
Okay.
Also wir sind immer hinterhergerannt, waren einen Schritt langsamer, genau wie die Italiener. Dass die noch 4 Tore gemacht haben, liegt nur daran, dass unser Torwart, der Herr Grubauer, sich so lange gelangweilt hat, weil in Deutschland das voll in der Hand hatte. Und immer einen Schritt schneller war. Also im Powerplay bei 5-4 auch sehr schnell das Tor getroffen haben. Ja. Und gestern haben wir gegen Dänemark tatsächlich auch 1-0 gewonnen. Nachdem die so lange, also 100 Minuten draußen in der Sonne stehen mussten, die Spieler. Jetzt kommt noch das Spiel gegen Kasachstan. Mhm. Sind die nachgerückt? Kann das sein? Es mussten ja Mannschaften ausgeschlossen werden, denn eines der größten Eishockey-Nationen, mit denen spielt keiner mehr.
Kasachstan is the greatest country of the world.
Genau, das Spiel gegen Kasachstan ist jetzt am Sonntag, also bevor dieser Podcast rauskommt. Diese Info bringt euch gar nichts. Aber wenn ihr es zeitnah hört, könnt ihr tatsächlich vielleicht noch am Dienstag um 12.20 Uhr, wenn ihr gerade nichts Besseres zu tun habt am Dienstag, in der Woche, wo am Donnerstag ein Feiertag ist, das Eishockeyspiel gegen die Schweiz schauen.
Ja, aber sicher.
Ja, sicher, sicher. Aber dann geht's dann weiter mit dem Viertelfinale, glaube ich, zu. Wahrscheinlich am Donnerstag, schätze ich. Aber das ist jetzt egal. Das war der Eishockey-Part. Beim nächsten Mal verkünden wir, wer Weltmeister geworden ist. Und dann ist wirklich erstmal Sommerpause. Mhm.
Ja, und am Donnerstag ziehen wir natürlich mit dem Bollerwagen nicht
durch die Gegend. Natürlich
nicht. Mit dem Bollerwagen nach Sylt. Schade, dass noch nicht Juli ist. Hätten wir uns da verabredet. Und so. Wie kriegen wir jetzt die Überleitung zu einem kurzen Blick auf ein Thema, was wir auch in einer letzten Sendung breit und sehr interessant und mit sehr vielen erhellenden Informationen beleuchtet haben?
Ich war noch gerade dabei, Daten für nächste Woche vorzulesen. Und wenn ihr den Podcast am Montagmorgen hört, um 6 Uhr wird er veröffentlicht.
Ja.
Also wenn ihr jetzt ich gucke mal kurz auf unserem Tacho, wenn es schon 10 Uhr ist und ihr den Podcast runterladet, dann ist das, was ich als nächstes sage, auch schon passiert oder schon begonnen. Und zwar die Show der Jury Spiel des Jahres.
Ah.
Genau, die beginnt nämlich am Montag um 10.30 Uhr. Mhm. Und dort wird zum ersten Mal die Long- und die Shortlist, quasi die Nominierung für das Spiel des Jahres, das Kennerspiel des Jahres 2022 verkündet. Also das, was wir in den letzten Jahren eigentlich die 3 Nominierten für die beiden Preise und die Empfehlungsliste genannt hatten. Das wird jetzt Long- und Shortlist genannt, modernerweise.
Ja, wer noch nicht weiß oder sich da genau informieren will, was sich hinter diesen Auszeichnungen und Preisen versteckt, der höre noch einmal in Folge 5, glaube ich, rein. Ne? Also ihr seht es ja in unserer Folgenübersicht.
Wir müssen gar nicht raten, wir können gucken. Es ist 5 tatsächlich, es ist gut.
So. Aha, gut.
Im Workflow nach oben geklickt, hey.
Ja, und ja. Genau.
Und es gibt ein Spiel, also ich kann nicht viel beitragen zu diesen Spiel des Jahres Rategeschichten der Spielen, die jetzt im Internet gemacht werden. Ne? Also es gibt einen wunderbaren YouTube-Clip, den Hunter gemacht hat mit der Kollegin im Kanal Hunter and Friends. Und die raten zum ersten Mal auch, wer nominiert werden könnte. Ich kann jedenfalls sagen, dass ich glaube, das Spiel, was ich letztes Wochenende gespielt habe, Arche Nova, ist zu komplex für den schwierigen Preis von den beiden, also den Kennerpreis von den beiden. Also, denn es ist tatsächlich ein Expertenspiel und auch bei diesen beiden Preisen geht es eigentlich darum, immer entsprechend einen guten Einstieg zu haben und eine Regel, die man nicht eine Stunde erklären muss. Ne? Und aber ich habe ein Spiel gespielt, das ist Arche Nova und das ist wirklich, wirklich toll. Also wer wirklich sich als Spieler und Vielspieler bezeichnet, den rate ich ihr dazu, ein bisschen auf die Liste vom Deutschen Spielerpreis zu schauen. Die wird immer zur Messe in Essen veröffentlicht. Mhm. Und die beiden anderen Preise, Spiel des Jahres ist für die Gelegenheitsspieler, die gar nichts im Schrank haben und die mal wieder was zu Weihnachten bekommen wollen, und komplexe Kennerspieler. Ist klar. Stufe weiter. Spielt schon mal was, kennt ein bisschen was, aber wer sich Arche Nova zulegen möchte, es kostet glaube ich auch 65 Euro, Der hat nicht nur ein lustiges, kleines, nettes Zoospiel, sondern ein ganzes Auswilderungs- und Artenschutzprogramm Gebilde mit unheimlich vielen Karten, mit kleinen Symbolen, wo man sich beim ersten Mal jedes Mal fragt, was bedeutet dieses Symbol und was meint dieses Symbol und was kann ich hiermit machen?
Das okay, ist also das meinst du mit komplex, ja.
Es ist wirklich komplex. Und wir haben, wir sind eine kleine Spielerunde mit vier Leuten, die sich gerne mal sonntags treffen, 14 Uhr zum Essen und dann geht es dann um 15 oder spätestens 16 Uhr los und wir haben mehr als 4 Stunden gebraucht für das Spiel. Mhm. So, also kann ich Expertenspielern empfehlen, wird aber nicht auf diese Liste landen. Und warum rede ich darüber? Weil ich sonst nichts weiß.
Naja gut, ich meine, sie wird ja auch erst veröffentlicht. Also
genau, und ich habe nicht viel aus dem letzten Jahrgang gespielt, glaube ich, dass da drauf landet letztendlich. Also was so und gehandelt wird.
Unterschied zwischen Short- und Longlist, also ist ja wie bei den Buchpreisen. Ja. Das heißt, in die Shortlist kommen dann nochmal die Favoriten der Favoriten sozusagen.
Ganz genau. Also aus der Shortlist wird dann der Gewinner gekürt im Juni. Hm. Genau.
Ja, drücken wir den noch schon mal jetzt schon alle Däumen. Was wollte ich sagen? Sind wir schon so weit, dass wir mit den Follow-ups durch sind?
Wir haben fast eine Follow-up-Sammlung gemacht. Okay. Aber jetzt wollen wir mal zum Thema kommen, oder? Jetzt
kommen wir mal zum Thema. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dieses Thema. Und
deswegen haben wir eigentlich den Podcast gegründet, um unsere Herzensangelegenheiten zu besprechen.
Eigentlich sind
also Eishockey, Brettspiele, komische Veranstaltungen, Demokratie.
Genau. Spanisch Propos. So.
Oh,
was hören wir hier?
Plastik.
Plastik, genau. Raschelndes Plastik. Hm, riecht ein bisschen nach Keller. Kommt auch. Was haben wir denn hier für ein Plastik? Hm? Wenn du nicht wüsstest, was auf unserem Flowy steht und was du hier über das...
Oh, jetzt klack, klack. Also ich glaube, die meisten Leute haben es jetzt schon erraten. Mhm. Und, ich denke, es sind Noppensteine.
Ja, Glemmbausteine aus Dänemark. Und zwar hier in diesem Fall wirklich aus den 70er Jahren. Da habe ich eine Kiste mit Klemmbausteinen, die hauptsächlich zum Großteil aus Klemmbausteinen besteht. Also wir dürfen Lego sagen, ne? Also
das ist das ist voll das Thema Lego.
Ne? Ja klar. Also das sind Lego-Steine aus den 70er Jahren. Die gehörten hier meinen großen Brüdern, ehrlich gesagt. Die gab es schon immer, seitdem ich denken kann. Diese Klemmbausteine, die auch schon so ein bisschen, manche haben Bissspuren, das hat auch früher so gemacht. Denn damals waren die noch echt hart. Wer ein neues Lego mal aufgebaut hatte, wie weich eigentlich diese neuen Lego-Steine geworden sind. Also nicht so, dass sie verbiegen, aber schon sich sehr, sehr geschmeidig anfühlen. Ne? Aber wir sind jetzt gar nicht, das wird auch zu weit führen, weil wir gedacht haben, ich würde ja so gerne mal was über Lego machen und auch immer mal wieder auf dieses Thema zurückkommen. Deswegen können wir nicht über alles, was Lego betrifft, irgendwie eine Sendung machen. Deswegen haben
wir nicht?
Ja, also mehrere Sendungen muss man da machen. Ne?
Ach so, ja, eine ganze Reihe. Ja. Es gibt ja Menschen, die haben zu dem Thema einen Podcast gegründet, ne?
Bestimmt, ja. Also wir sind jetzt bestimmt nicht die Ersten, die über Lego einen Podcast machen. Oder ich meine auch, ja.
Also, aber vielleicht sind wir die Ersten in Deutschland, die das tun. Weiß ich gar nicht, weil die berühmtesten, die ich kenne, die kommen alle aus den USA. Hm. Jeff und James zum Beispiel.
Ja, habe ich mal reingehört. Da ging es um Helikopter.
Da ging es um Helikopter. Ich hatte mal geschaut, ob die eine Folge zu der Sparte machen, zu der wir gleich kommen.
Genau,
ich wollte es jetzt nicht spoilern. Mhm. Spoiler-free. Nee, haben sie nicht getan. Aber sie hatten über einige Themen gesprochen, die ich noch spannender finde, als das Thema heute. Und deswegen, Leute, wir werden tatsächlich öfter über Lego sprechen.
Ja, das ist eine Drohung. Nein, auf keinen Fall. Ich glaube, das ist etwas, womit sehr viele Generationen übergreifend sich charakterisieren, wer das interpretiert. Identifizieren können. Ne? Mhm. Also wenn man an Lego denkt, was hat man da im Kopf, so rein prototypentechnisch?
Erstmal einen roten Baustein.
Ja, genau, so wie du gerade zeigst.
Ein 2x4.
2x4, ne? Also der klassische Lego-Stein. Ne? Genau. Ja, genau. Das ist natürlich das, was man so bauklitztechnisch mäßig so, ne? Also das, womit Lego auch irgendwie angefangen hat. Und natürlich über die Jahre immer wieder andere Sparten gefunden hat, andere Bauformen, andere Bautechniken und auch andere Steine, andere Sonderformen. Ne? Und um eine soll es jetzt gehen, nämlich eine, die im Jahr 1977 offiziell zum ersten Mal in die Läden kam. Es geht um Technik.
Technik?
Ja, also gar nicht so sehr, also auch noch in den, wir beschäftigen uns heute mit den ersten 10 Jahren der Marke Lego Technik. Warum die ersten 10 Jahre? Einfach nur, weil es überschaubar ist und weil diese ersten 10 Jahre auch thematisch verwandt sind. Also da wurde zwar ein bisschen weiterentwickelt, aber es gab noch nicht die großen revolutionären Neuerungen und die wurden so in den 90er Jahren so langsam eingeleitet. Aber das, was in den 80er Jahren passiert ist, ab Ende der 70er bis Ende der 80er mit Lego Technik, ist noch alles untereinander sehr kompatibel. Was meint eigentlich Technik? Also wenn man über Technik redet, Technikspielzeug, was gehört dazu? Was braucht man für Technikspielzeug?
Also ich denke sofort an Motoren und an Fisher-Price.
Fisher-Price, das ist natürlich auch etwas. Das ist so bestimmt diese Lager. Ne? So, bist du Lego oder Playmobil, ne? Oder Lego-Technik oder Fisher-Price, ne? Fischertechnik. Ja? Ganz andere Komponenten. Ne? Fischertechnik hat man auch diese vielen Winkel, die man so untereinander geschoben hat.
Genau, es waren so Metallplatten mit Löchern, ne?
Ja, genau. Und in diese Löcher hat man irgendwie was so verkantet, ne? Und Lego hat folgende, Grundformen, Grundbausteine, ne? Es gibt, pass auf, ich habe jetzt hier eine Kiste mit Sachen aus den 70ern, die eigentlich noch der Vorläufer war von Lego Technik. Also eigentlich geht's um Steine mit Löchern. Also du hast gerade diesen ganz normalen Brick erwähnt, ne? Der ist ein zweireihiger Stein. Und in Lego Technik, da geht's häufig um, also hauptsächlich um die einreihigen Steine.
Ja. Also eine Noppenreihe. Ich weiß nicht, ob ihr alle in letzter Zeit mal einen Lego-Stein in der Hand gehabt habt, aber man vergisst dann sehr gerne. Und die Noppen oben, daran erinnert man sich. Aber warum hält das eigentlich? Auf der Unterseite sind die drei Unterseite Röhren. Ist wichtig, ne? Ne? Die halt genau in die dazwischen passen.
Ja. Und deswegen klemmen sie auch. Ne?
Genau. Sonst wird es nicht klemmen.
Ja. Und das ist, glaube ich, patentiert mittlerweile, ne? Gab es aber auch noch jemanden bei Lego. Es gab auch in den 50ern oder so, würde ich mich jetzt nicht genau, aber ich glaube, es wird so die Zeit gewesen sein, wo es diese Röhre noch nicht gab, wenn man irgendwo gebrauchte Lego-Steine säckeweise kauft, wie ich es mir irgendwie mal gemacht habe, sind auch immer so ganz alte Sachen dabei. Ne? Man denkt, okay, das ist ein Stein, der ist völlig hohl. Mhm. Und so haben die Dinger lange gehalten. Ne?
Ich glaube auch, es gab auch schon damals Firmen, die das nachgeahmt haben. Und eine dieser Firmen saßen in der Deutschen Demokratischen Republik. Mhm. Und die haben, glaube ich, tatsächlich Steine gehabt, denen diese Röhren fehlten. Ja. Ne, weil auf diesem Röhrensystem halt noch, ich glaube, das ist auch schon ausgelaufen, ein Patent war.
Ja. Übrigens, man erkennt das daran, dass man einen Lego-Stein vor sich hat, dass auf den Noppen das Lego-Logo bzw. der Lego-Schriftzug aufgedruckt ist. Und zwar auf jeder einzelnen Noppe.
Ja.
Also wenn es Steine gibt, die keine Noppen haben, dann ist es irgendwo anders. Es gibt auch Fliesen, die glatt sind und so weiter. Ne? Aber ja, also wir gehen zurück zur Lego-Technik. Da geht es natürlich darum, dass man Dinge miteinander verbindet. Wie macht man das? Die Steine müssen nicht nur die Klemmfunktion haben, sondern auch seitlich miteinander in Verbindung treten. Das geschieht dadurch, dass sie Löcher haben an den Seiten. Das heißt, man kann in diese Löcher seitlich Pins stecken und so zwei nebeneinander sich befindende einreihige Noppensteine miteinander verbinden. Oder man kann Achsen durch diese Löcher stecken und sie mit kleinen, wie nennt man das? Mutternartigen Dingern, also heißen die nicht, ne?
Heißen sie nicht. Das sind solche Kreuzachsen, die du gerade meinst.
Ja, ja,
genau. Das sind nämlich keine komplett runden, sondern also die haben so eine Kreuzform, gut, dass du sagst, ja. Sodass man darauf auf quasi so eine Art Mutter, also eine Platte, die genauso ein Kreuz hat, draufschieben kann zur Befestigung.
Genau, damit ist es dann fest. Ne?
Genau.
Und verrutscht nicht weiter. Ja, und das ist eigentlich so auch das Prinzip. Und was kann man noch an diese, wichtig, was man an diese Kreuzachsen noch draufstecken kann, ganz wichtig für Technik, nämlich Zahnräder.
Mm.
Zahnräder in mannigfachen Größen und, die Formen nicht, also sind eigentlich rund. Räder halt, ne? Unterschiedliche Größen, unterschiedliche Zähne, unterschiedliche Zahnmengen. Ne? Genau. So, dass sie ineinander greifen können.
Zähnen,
oder? Und sozusagen übersetzen und etwas in ein Getriebe in Bewegung bringen können, sodass man an einem einen Zahnrad dreht und das andere Zahnrad dreht sich in eine entgegengesetzte Richtung und dann kommt noch wieder eins, ne? Und man kennt das ja, wie es bei Zahnrädern ist, ne? Und es gibt auch spezielle Zahnräder, die im 90-Grad-Winkel benutzt werden können, sodass sie halt quasi auch um die Ecke drehen können. Und das sind so diese Grundformen von Lego Technik. Und das war irgendwie eine Neuerung, dass es dafür eine eigene Reihe von eigenen Modellen gab, die 1977 auf den Markt kamen. Die hießen damals noch nicht Technik, sondern Expert Builders. Und interessanterweise, natürlich beworben als Spielzeug für A, Jungen oder B, Mädchen.
Tja, natürlich nur für Jungs, ne? Weil die mögen ja Technik.
Ich habe gestern noch ein schönes Werbefoto aus den 70er Jahren gefunden. Das ist einfach so bezeichnend. Man sieht auf dem Bild einen älteren Mann und einen etwa 9- bis 10-jährigen Jungen in einem Hubschrauber-Cockpit sitzen. Ich denke mal, der Hubschrauberpilot ist der Vater des Jungen. Und der Junge hat
einen Kopfhörer auf, ja.
Ja, der hat so ein Mikrofon, so ein Ding, was so diese Piloten halt so aufhaben auf dem Kopf, ne? Und der Junge in einem schön strahlend roten Pullover hat einen Lego-Technik-Hubschrauber, beziehungsweise einen Expert-Builders-Hubschrauber in der Hand. Das ist, glaube ich, ein Modell aus der ersten Serie, der allererste Lego-Technik-Hubschrauber, der auf den Markt gekommen ist, 1977. Mhm. Und der Vater zeigt mit dem Daumen, wie heißt das mal, wo bezeichnet man, mit dem Zeigefinger.
Zeigefinger.
Mit dem Zeigefinger. So als ob er dem Sohn noch irgendwas erklären würde, ne, oder ob er vielleicht Interesse heuchelt, so, ne. Ja, es ist interessant, ne. Die fliegen gerade nach Sylt und haben den Hubschrauber in der Hand. Ne, den Hubschrauber. und darüber steht die Herausforderung für Männer ab 9. Technik wie in Wirklichkeit. So. Ja, da ist schon mal ganz klar, wer die Zielgruppe ist. Ne? Das ist
so es ist nicht halt ganz explizit gesagt, aber es durch die Werbung auch bei Lego wurde Spielzeug in zwei Gruppen eingeteilt. Schön binär in Mädchen und in jungen Spielzeug.
Ja, also ich glaube, dass Mädchen damals noch eine sehr vernachlässigte Gruppe gewesen sind. Es gab in den 70er Jahren auch schon an Mädchen gerichtetes Spielzeug, auch das Lego-Gender-Thema, wenn wir gerne auch nochmal aufgreifen. Es gab so eine Art Puppenhaus-Serie von Lego und sogar Schmuck für Mädchen. Ja, natürlich ganz klar, dass das für Mädchen gedacht war. Ja, Technik, warum fasziniert mich das so? Ich habe damit früher gespielt. Also ich meine, natürlich habe ich damit gespielt, was mich das für fasziniert hat. Warum hat mich das so fasziniert? Weil sich da Dinge bewegen. Man kann irgendwo dran drehen und es bewirkt etwas. Ne? Man hat einen Effekt. Man kommt dahinter, vielleicht wie die Zahnräder aufeinander wirken. Ne? Das heißt, was ein kleines Zahnrad bewirkt, das ein großes dreht oder umgekehrt. Wie schnell sich diese Rotorblätter drehen, wo diese Achsen hinführen, was A mit B zu tun hat. Ne? Also das ist halt etwas, das findet man als Kind total faszinierend. Etwas, was Ursache und Effekt sozusagen. Ne?
Ja, absolut. Also das ist tatsächlich sein Augenöffner gewesen und der erste Schritt zum Verstehen, wie Mechanik funktioniert.
Ja, genau.
Ne? Also
ja,
Technik ist ja heute ein viel, viel breiter gefasster Begriff und der auch meist eher mit elektronischen Sachen in Verbindung gebracht wird. Das war dort noch nicht der Fall. Kam vielleicht später auch noch bei Lego ein bisschen dazu. Aber am Anfang ging es tatsächlich hauptsächlich um mechanische Dinge. Ne? Um Getriebe, auch irgendwann auch um Luftdruck, die gute Pneumatik.
Pneumatik, genau. Anfang der 80er Jahre kam das noch mit dazu.
Genau. Und es gab dann auch Motoren irgendwann.
Genau, auch ziemlich schnell, also nicht schnell Motoren, aber ich glaube schon im zweiten Jahr wurden extra für Lego-Technik diese speziellen Motoren. Motoren gab es schon viel früher, in den 70er Jahren auch schon für Lego. Es gab auch schon Eisenbahnen, ne, die mit Motoren schon gelaufen sind. Ne? Also es gab auch Universalbaukästen, wo ein Motor dabei war. Und ich habe mal überlegt, gab es wirklich vorher, also 1977, klar, das ist das Jahr, wo Technik angefangen hat. Ne? Also mechanische Funktionen mit Sonderteilen, die extra für diese Reihe erfunden worden sind und nur da eingesetzt worden sind. Ja. Die auch farblich sich etwas davon abgesetzt haben. Auch das wirkt dann ein bisschen, ich sag mal, seriöser, nicht so verspielt, was vielleicht auch dahinter steckt, dass man sagt, wir machen jetzt etwas für Kinder, Jungen ab 9, ja, die sich nicht mehr so als das kleine Spielkind sehen, ne, sondern ein bisschen professioneller, ein bisschen souveräner,
ein bisschen mehr Herausforderungen suchen.
Genau, dann mehr Herausforderungen auch. Ne?
Ja.
Und dann ist es auch nicht mehr so bunt. Na gut, ich meine bunt. Ne? Es gab früher 5 verschiedene Farben. Gelb, Rot, Blau, Weiß, Farbe, ja, Weiß und Schwarz, ne? Das waren die Hauptfarben von Lego. Grün gab es meistens nur in so Bauplatten. Ne? Also jetzt nicht als Steinfarbe, sondern die Grasdarstellungen
genau.
waren grün. Ne?
Ja.
Ja, und hier und da trat mal etwas grau auf, wie zum Beispiel ja, im Gummi, was um die Reifen als gespannt war. Ne? Aber noch keine grauen Steine. Und das trat jetzt bei Lego Technik auf. Also zum ersten Mal grau, die Zahnräder. Habe ich gerade Zahnräder gesagt?
Zahnräder,
ja. Zahnräder waren grau. Auch die Muttern. Mein Gott, es gibt bestimmt einen Fachbegriff dafür. Das, was man
ja, das ist schwierig. Versteckt. Also da jetzt, ja, es sind Muttern letztendlich. Bestimmt heißen die anders bei Lego. Das ist ja eh total irre bei Lego, dass dann plötzlich von Plates und von sonstigen Dingen gesprochen wird. Also ich habe einiges wieder vergessen, aber es gibt ja einen ganz berühmten YouTube-Mann, der Held der Steine, der über dieses Zeug redet. Und er redet auch immer so schnell darüber. Für ihn sind diese Begriffe in Blut übergegangen.
Ja, und er weiß auch die ganzen Set-Nummern auswendig. Ja, die Nummer in der 739 drin, und das habt ihr schon mal gesehen. Ja, das ist eine
ja, genau. Wie auch immer er das macht. Vielleicht hat das auch irgendwo stehen und kann schnell ablesen. Ich habe keine Ahnung. Er macht mich kirre damit. Und es ist, glaube ich, völlig okay, wenn wir über Muttern oder Pins oder sowas reden, die vielleicht andere Begriffe haben.
Ja, das unterscheidet auch ein bisschen den Lego-Liebhaber, den Hobby-Liebhaber von dem Lego, ich sag mal, Lego-Maniac, den Lego-Nerd. Ja. Wenn du mal bei RTL die Sendung gesehen hast, Lego Masters, glaube ich.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Nein, also erwachsene Menschen um die Wette bauen. Da haben sie den Zugriff auf natürlich ein Riesenarsenal von Lego-Steinen. Und da sprechen die auch in dieser Form miteinander. Da gibt man Plate Modified 2793 rüber, ne? Und dann gibt man nochmal Tile Brick, was weiß ich, ne? Und mit Stats on Site und Stats on Not on Site und sowas, ne? Also nochmal heißen Stats, ne? Das habe ich
auch damals gesehen. Verstehe. Ja, wir bauen ja auch, wir haben vor ein paar Jahren mal wieder angefangen, ein paar Sachen zu bauen, und dann haben wir auch zu zweit gebaut. Und dann passiert es sehr schnell, dass man sich natürlich Eigenbegriffe für diese Arten, ne? Macht, wie gehen wir flaches Zweier. Und beim dritten Mal weiß man, was der andere was er meint, wenn er ein flaches Zweier meint.
Ja, das ist auch,
aber wenn man darüber nachdenkt, ein flaches Zweier sagt noch nicht so viel eigentlich aus.
Ja. Wenn ich mein Kindern baue, da ist es auch so, ne? Dann irgendwie so, gib mir so eine Ecke, so einen Winkel, also hier so schräges, nein, aber nicht nach oben schräg, sondern zur Seite schräg, und dann meinst du, das kann ich mal, das und so weiter. Ne?
Oder es gibt diesen einen Stein, wo man einen Einserstein, einen Legostein, der an der Seite nochmal so ein kleines Loch hat, wo man dann auch nochmal ein rundes draufpacken kann.
Und das war so ein was früher bei den Autos immer die Scheinwerfer waren.
Ja. Genau. Und daraus haben wir auch sehr oft mal Laternen gebaut. Und jetzt heißt dieser Stein einfach von uns Laterne.
Laternenstein, ja.
Genau. Gib mir mal eine rote Laterne.
Ja, genau. Ich glaube, sonst heißt der Headlight oder so, ne? Also
kann sein.
Scheinwerfer oder sowas, ne? Dann. Ja, stimmt. Ne? Und ja, eben. Also ist sowieso schwierig, das im Podcast, wo man es jetzt nicht sehen kann, aber wir werden natürlich auch ein paar Dinge verlinken und vielleicht auch ein paar Fotos machen hier. Also wie gesagt, ich habe hier eine Box vor mir stehen. Mhm. Da sind nämlich noch die Vorgänger, das wollte ich nämlich noch sagen.
Ja, genau.
Es gibt die Technik-Sets seit 1977. Die ersten Technik-Sets, was hatte man dabei? Die gerade erwähnten Hubschrauber gab es.
Ja.
Es gibt eine schöne Seite Lego-Technik-Dialog. technik-dialog.de. Da sind wirklich alle in Deutschland erschienenen Technik-Modelle rezensiert. Ne? Und die fangen halt an von 1977. Da waren die Z-Nummern noch dreistellig. Ja, also das heißt, mittlerweile sind die, glaube ich, sogar fünfstellig. Ne? Also,
ja.
Das erste, also wenn man von der Seriennummer her geht, ist 850, ist ein Gabelstapler. Also Nutzfahrzeuge ist natürlich bei Technik sehr groß, ne? Das Thema. Also,
na klar, das sieht man sich schon an. Wieder,
die haben ja. Bagger, ja, jung. Ne? Bagger und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge, Traktoren. Dieser Helikopter ist ein Aufklärungshelikopter. Aha. Dann ein Auto, wie wird das ausgesprochen? Chassis,
einfach, glaube ich.
Chassis. Ja, das charakteristisch für die frühen Lego-Technik-Modelle. Da ging es hauptsächlich um die zur Schaustellung der Technikfunktionen. Ja. Nicht um, sag mal, originale Detailgetreue, um wirklich ein Modell nachzubilden, ne? Sondern häufig waren es nur so ja, ich sag mal, dass die Karosserie, ne, wie bei diesem Auto, Shashi, Gesundheit. ja, man kann einfach in das Innenleben dieses Autos schauen. Das ist ein Riesenteil für damalige Verhältnisse, mit Riesenrädern. Da sind schon die größten Räder, die Lego jemals in Technik gebaut hat, glaube ich, damals schon zum Einsatz gekommen. Mit riesigen, dicken Gummireifen, also Hartgummi. Das gibt's heute auch nicht mehr. Wenn es Gummi, dann sind die so, nicht gefüllt, ne? Dann auch noch 1977. Nee, das waren nur diese vier Modelle, die 1977 rausgekommen sind. Gabelstapler, Traktor, Helikopter, Autochassis. Ich habe davon, die habe ich den Helikopter. Den habe ich hier irgendwo.
Da hast du natürlich einen kleinen Vorteil gehabt, dadurch, dass du ältere Brüder hattest.
Das habe ich mir letztens erst gekauft.
Aber du hast auch damals schon gespielt.
Ja, also, ja, das stimmt.
Ne, viel früher als ich, glaube ich, mit Lego Technik. Und deswegen die Teile, die für mich in dieser Liste, bin sie auch durchgegangen, für mich bekannt vorkamen, waren dann erst so 87, 88.
Ja. Ja, das stimmt. Also ich habe auch in den 80er Jahren schon Lego, also zu Weihnachten zum Geburtstag bekommen und auch Lego Technik parallel so ein bisschen. Ich glaube, ich habe Weltraum, ne? Die Classic Space, auch darüber gibt es demnächst mal eine Folge. Ganz bestimmt. Spaceship. Und wie ich gerade gesagt habe, viel Faszination für Lego Technik gehabt. Ne? Es gab, was ich gerade sagen wollte, schon 1963 wirklich die ersten Zahnräder von Lego. Aber nur in einem Zahnräderset. Oder in verschiedenen Zahnräder-Sets.
1963, das Jahr, in dem auch zum ersten Mal die Platte, die ein Drittel so hoch war, erschienen ist.
Interessanterweise. Okay. Also vorher waren es wirklich Bauklötze und
genau, vorher gab es die klassischen Steine, genau, und diese Platten, also die dünnen, flachen,
gab es
erst seit 63.
Drei Platten übereinander sind so hoch wie ein Brick.
Richtig.
Ja, und diese ersten Lego Zahnräder, einfach große Zahnradplatten, ein sehr, 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 sehr großes Monstrum von rotem Zahnrad, ein etwa halb so großes gelbes und noch etwas kleineres weißes Zahnrad.
Und das gab es 1970, ne?
Das gab es 1963 waren die.
Ach, 63 auch schon.
Ja, genau, das waren diese ganz, ganz, ganz großen. Die hatten noch keine, da gab es noch keine Achsen, keine Kreuzachsen. Die hat man einfach auf die damals auch schon vorhandenen Lego-Räder für Autos, die auch auf der Oberfläche Noppen haben, draufgesteckt. Und diese Lego-Räder für Autos, die hatten einen Metallstift. Mit diesem Metallstift steckte man die seitlich in spezielle, auch wieder 2x4 Bricks mit kleinen Löchern, in denen man diese Metallpins reinklemmen konnten. Aber so klemmen, dass die sich halt noch frei, reibungslos drehen konnten.
Kurios.
Und wie kann man jetzt so ein Lego-Zahnrad, ich habe es gelesen, ich habe es in einem Video gesehen, dann antreiben. Also ich meine, ohne dass es einfach so rumschlackert. Man muss ja irgendwo dran drehen können. Ne? Also entweder natürlich auf der einen Seite sind Noppen, ne? Wie halt nämlich, was Lego-Steine ja auszeichnet, auch Lego-Zahnräder, kann man natürlich irgendwas Kurbelartiges, Verlängerungen draufstecken. Oder von hinten. Man nimmt einfach einen Stein, ne, von diesen diesen Lochsteinen für diese Räder. Diese haben von allen Seiten Löcher. Also auf der schmalen Seite und auf der langen Seite. Also vier Seiten, vier kleine Löcher für diese Pinne. Und in der Mitte, ne, treffen sich diese beiden Achsen, diese beiden Pinne. Also wenn man ein Rad von der einen Seite reinsteckt und auf der anderen Seite ein anderes Rad mit einem Zahnrad, dann, weil die so aufeinandertreffen, dreht sich das Zahnrad, wenn man auf der anderen Seite das andere Rad dreht.
Ah.
Das war damals der Antrieb für diese Zahnräder. Und ich glaube, viel mehr konnte man damit dann auch nicht machen.
Ja.
Also ne, großartige Möglichkeiten hat man mit der beschränkten Anzahl von Steinen, die es damals gab, ja sowieso noch nicht. Und dann gab es das, was ich jetzt hier gerade akustisch vorbereitet, simuliert habe. Das gab es ab 1971. Ja, genau, 1971 und da gab es auch schon die ersten, auch wieder etwas kleinere Variationen von diesen Zahnrädern, die aber mit Achsen, mit diesen Kreuzachsen dann wirklich fest verbunden werden konnte. Und es gab für die schon so diese Vorgänger von den Bricks mit den großen Löchern, wo genau nämlich diese Achsen durchpassen, graue Steine, graue 2x4 Steine, die sowohl oben und unten und auch seitlich durchlöchert waren, sodass man diese Achsen von allen Seiten durchstecken konnte. Ne? Und da konnte man schon viel mehr mitmachen. Also da habe ich zum Beispiel hier eine Anleitung, wo man ein, was habe ich nicht, zum Beispiel einen kleinen Kranwagen kann man bauen. Ne? Wo man halt mit den Zahnrädern, oh ja, genau, hat sogar auch noch ein Zahnrad. Man kann man kann das obere, ja, wie nennt man das? Die obere Abteilung dieses Kranwagens, da wo das Führerhäuschen drauf ist. Es kann sich drehen, ne, zu verschiedenen Seiten. Das kann man mit einem Zahnrad machen, den man an der Seite kurbelt. Mhm. Oder man kann ein Karussell bauen. Hier, ich zeig's mal kurz. Kleines Karussell. So.
Ah, verstehe. Dann
kurbelt man an der Seite und.
Stimmt, das war eher das Besondere an diesen Technikmodellen später auch noch, ne? Dass es eigentlich immer so ein Alternativmodell als Idee dabei war, was man dann ja, noch machen könnte stimmt. mit den Teilen.
Ja, genau, das ist ganz toll. Gut, dass du das ansprichst. Diese Kreativität, die dahinter steckt. Und Intuitivität. Das unterscheidet nämlich die Technikmodelle der Anfänger von den neuesten Technikmodellen. Also wir wollten jetzt ja gar nicht so sehr auf die auf das heutige Technik eingehen, sei nur so viel verraten, wer es selber nicht kennt. Wenn man heute Technikmodelle von Lego sieht, sieht man auf den ersten Blick, glaube ich, gar nicht, dass es unbedingt, also dass es Lego ist. Mhm. Weil die Noppen nämlich fehlen. Und ich glaube, Lego geht auch mehr dazu hin, dass sie Noppen gar nicht mehr so schön finden, sondern nur so als Funktion, damit etwas hält. Aber in der Technik, da sind schon so, ja, ab Mitte der 90er Jahre so langsam die Noppensteine verschwunden. Und sie wurden ersetzt durch sozusagen sogenannte Liftarme. Ja, das sind dann einfach nur noch diese Elemente, die seitlich Löcher haben, die verbunden werden können mit diesen Pins oder Achsen, aber sie haben, ja, sind auch so dick wie die wie die schmalen Steine, aber sie haben halt, ja, sind abgerundet, sind ohne Noppen. Sie haben halt nur Löcher. Sie gibt es in verschiedenen Winkeln.
Ja, da gibt es eine Menge von und da gibt, die lassen auch einiges zu, ne? Auch viel Engeres bauen und viel realistisch Getreues bauen. Ne? Ich glaube, das ist den Lego-Machern auch jetzt sehr, sehr wichtig geworden mit diesen Steinen, dass dass die möglichst realistisch aussehen, die Fahrzeuge, die man damit macht, aber die so ein bisschen das Funktionieren und intuitiv bauen, was du gerade auch gesagt hast, ist völlig in den Hintergrund getreten. Ich glaube, mit diesen Liftarmen, ja, auch das kann man natürlich versuchen, damit intuitiv zu bauen, aber es ist viel, viel schwerer, damit irgendwas mit eigener Kreativität zu schaffen, als das mit Noppenstein der Fall ist.
Ja, genau, ne? Also weil einfach auch man muss, glaube ich, sehr weit vorausdenken, ne, wenn man mit diesen neuen Steinen etwas Kreatives, also etwas Intuitives bauen möchte. Und es gibt halt auch so eine Vielzahl von verschiedenen Spezialformen, die halt nur für eine bestimmte Funktion zu verwenden sind. Ne? Und das heißt, man ist ja quasi vor ein großes Rätsel gestellt, was mache ich jetzt überhaupt mit so einem Stein? Wobei man jetzt mit den wenigen verschiedenen Steinen, also man muss sich das so vorstellen, man hat die ganz normalen Lego-Steine, da ist ganz viel von diesen ganz normalen Lego-Steinen, von den Plates, ne, den Platten und den ganz normalen Bricks, sind damals verbaut worden in den Lego-Technik-Modellen. Es kamen halt natürlich diese Getriebefunktionen dazu, ne, die Achsen, die Achsverbinder, also in jedem, was eigentlich so ein Klassiker ist, ist ein Lenkrad. Ne? Also das heißt, wenn man Autos hatte, dann wird natürlich gelenkt. Was interessanterweise bei allen anderen Spielzeugautos von Lego, bei den City-Autos oder allen anderen Unterserien, wo es Autos gibt, da bewegen sich halt nicht die Räder. Ne? Man kann zwar irgendwie, wenn man damit spielt, sie natürlich nach links und rechts fahren lassen, aber da bewegen sich nicht, also man kann sie nicht lenken. Ja. Da ist einfach keine Funktion für vorgesehen.
Genau, die Funktion fehlt und es fehlt auch der Platz für die Funktion, weil wir da bei den Technikmodellen ja von etwas anderem Maßstab ausgehen. Ne? Die sind ja meist schon deutlich größer als die bekannten City-Fahrzeuge.
Ja, wobei die sind auch gewachsen. Also früher, so zu meiner Zeit, war ein Auto, was immer in einer Lego-Stadt auf einer Straße fuhr, genau 4 Studs breit. So, dass ein Männchen reinpasste. Ne? Mhm. Und jetzt sind die, glaube ich, mittlerweile mindestens 6 breit.
Apropos Männchen. Noch
zwei Männchen nebeneinander. Heißt ja, habe ich Männchen, das sind Figuren, ne? Minifiguren.
Ja, Minifigures, sagt man, ne?
Ja, Frauchen, natürlich, passen auch rein. Frauchen klingt aber auch ein bisschen so wie Hundebesitzerin.
Ja.
Ach so, Minifiguren kommen wir bestimmt auch nochmal. Jetzt gibt es die Muppets-Figuren, ne? Als Sammelserie.
Ich habe gestern nochmal geschaut und denke mir, nein, es gibt die nur in diesen quasi wie Sammelbilder verschlossen und du weißt nicht, welche Figur du kaufst.
Ja, man kann aber auch einen ganzen Stapel davon kaufen. Es gibt auch bei eBay Leute, die verkaufen halt einfach alle. Die.
Natürlich. Ne, na klar.
Dann hat man sie alle auf einmal. Kostet irgendwie 50 Euro, wenn man sie alle haben will.
Finde ich völlig verrückt. Ja, ich glaube, eine Figur kostet normalerweise 4 Euro oder so. Und auch ja, das ist relativ viel Geld für ein bisschen Plastik, ne?
Ja, aber die sind natürlich auch, die Minifiguren, also die Sammelfiguren sind aufwendiger bedruckt. Sonderteile, die sind halt nur wie diese Mammutköpfe nur dafür hergestellt werden, ne? Die
ja,
auch,
in der Tat.
Mehrfach bedruckt sind und so, ne? Schon aufwendiger als die Standard-Lego-Figur, die in so einem City-Set drin ist, ne? So ein Polizist und nur sowas. Zurück zur Lego-Technik. Was wollte ich sagen? Ja, also wie gesagt, so eine Funktion wie so ein Lenkrad, das gab's früher. Es gab das früher vor Technik. Es gab das in den 70er Jahren schon. Bei den normalen Lego-Sets. Nicht bei allen. Ach, guck. Aber es ist Wahnsinn. Es gab drei, habe ich mal geschaut. Es gab drei kleine Lego-Modelle, für die extra ein Sonderstein, eine Sonderanfertigung eines Lenkrads mit einem integrierten, so viel kleiner natürlich, auch mit der kleinen Zahnradstange drin, die wiederum unten, wenn man am Lenkrad drehte, die, was man so Lenkrad so macht, die Räder dann halt auch neigt. Ne? Das gab es in drei verschiedenen Modellen innerhalb von 10 Jahren oder so, zwischen 72, da gab es einen Bagger, glaube ich, irgendwie sowas, einen kleinen, und 1976 so ein Jeep. Da hatte man eine Lenkfunktion. Ich habe so einen Teil irgendwo, ich muss dazu sagen, ich habe mir vor einigen Jahren habe ich angefangen, wo ich auf den Lego-Nostalgie-Trip kam, mal immer hier und da mal zu gucken, wo gibt's gebraucht, einfach mal eine große, Kiste mit gemischten Lego-Steinen, und habe mal was Günstiges gekauft und habe einige Sachen auch super da Glück gehabt, dass da ganz tolle Dinge, gefunden habe, wie für jetzt von Lego-Technik zum Beispiel. Ne? Würde ich sowieso jedem, der jetzt Lust bekommen hat, mal wieder Lego-Technik zu bauen und jetzt nicht sich für 300 Euro einen Liebherr-Bagger oder sowas, das nehme ich heute auch bei diesen neuen Lego-Dingen, das ist natürlich sehr an Erwachsene gerichtet, das sind einfach viel zu teure Dinge, und die sind auch meistens Lizenzprodukte, ne? Es gibt was von Ferrari, es gibt von Liebherr, es gibt also halt einfach
Sportwagen, Original, von Lamborghini und Porsche und
dem Original wirklich, wenn man es halt einfach so original haben möchte wie möglich, ne?
Ja. Oder VW Bulli, was aber nicht in der Technik-Serie ist, aber Technik-Bausteine, glaube ich, hat, sondern in der Creator-Serie.
Ach so, ja.
Diese Serien sind überhaupt sehr, sehr fließend, und alle paar Jahre wird eine neue Serie aufgemacht. Also es ist nicht irgendwie groß geplant, sondern Lego macht das, glaube ich, einfach. Mhm. Wie man auch beim Technik merkt, die haben angefangen mit Expert Builders, und irgendwann haben sie die Marke halt umbenannt, und das ist kein Einzelfall bei der Firmengeschichte. Das ist immer und immer wieder vorgekommen. Und mittlerweile ist die Produktpalette unübersichtlich, und tatsächlich, also der Steinepreis muss gestiegen sein. Also pro Stein. Und weil du gerade sagtest, du hast einen Lego-Nostalgie-Trip gehabt, mir ging es ähnlich. Ich habe ihn nur völlig anders ausgelebt. Ich habe nämlich kein Lego gekauft am Anfang, sondern ich habe mir Lego ausgeliehen. Es gibt tatsächlich Verleihdienste. Vielleicht packe ich noch was in die Shownotes dazu. Die haben auch einiges an Lego-Technik da. Und die waschen das immer in der Waschmaschine nach, ne? Und bevor es der nächste kriegt, oder desinfizieren mittlerweile auch, und vielleicht haben sie es auch schon vorher gemacht. Und da habe ich mich eher für eine andere Serie interessiert, und dabei bleibt es dann nicht, sondern man geht dann doch mal in den Lego-Laden, und irgendwann fängt man doch an, irgendwas zu kaufen. Und vielleicht können wir auch irgendwann über Lego Creator und Lego Ideas reden. In den Sparten habe ich in den letzten Jahren viel Geld ausgegeben.
Ja,
also nicht, das ist nicht übertrieben Geld, ne? Also 2 Sets pro Jahr maximal. Aber es ist teuer.
Ja,
das ist schon im Vergleich zu dem, ich glaube, was du vielleicht ausgegeben hast an sehr viel Kilo und alten Sachen, das habe ich für weniger Sets ausgegeben.
Was natürlich jetzt den Effekt hat, dass ich den ganzen Rotz hier, ich meine, ich habe natürlich Kinder, die davon auch profitieren. Aber ich habe meine Frau hört ja den Podcast nicht. Aber ich glaube, sie findet schon ein bisschen befremdlich, dass ich hier in meinem Arbeitszimmer kistenweise unsortiertes Lego stehen habe. Und sowas zu Recht.
Ja, ja, ja. Erzähl mehr davon. Du kannst diesen Podcast auch gerne als Therapiestunde nutzen.
Ja, das stimmt. Aber genau, bevor wir wieder verzetteln, Lego-Technik. Ja, genau. Was gab es nämlich früher, was es heute nicht mehr gibt? Universal-Baukästen.
Ja, das habe ich auch gesehen. Und Ergänzungskästen und sowas, ja. Ne? Ist total irre.
Also man kann einfach sich Kästen, also Lego-Technik dazu kaufen. Ich habe ja einen, zufällig. Ich auch nicht mehr original mein eigener ist, sondern einfach mal gebraucht gekauft habe. Da braucht man, das ist bei eBay oder so, kriegt man so einen Kasten für relativ kleines Geld, weiß nicht, 20, 30 Euro oder so. Mhm. Das sind jetzt diese Sammlerdinger, wo man über ganz viel Geld über den Tisch ziehen, hin und her wechseln lassen muss. Auch noch mit.
Tatsächlich kann man ja Lego-Gebrauch ganz gut kaufen, ne? Weil das wird ja nicht schlecht, wenn man es nicht neben in Heizungskeller lagert.
Oh ja.
Aber oder ansonsten passiert da nichts.
Oder in der Sonne, gerade das Lego aus den 80er Jahren, das hat sich arg verfärbt. Zum Beispiel auch eines meiner Lieblings-Lego-Technik-Modelle. Weiße Lego-Steine in der Sonne in den 80er Jahren. Okay. Die sind mittlerweile rosa. Interessant. Ja, und da haben wir einen Lego-Technik-Universalbaukasten. Ist einer ab 7 Jahren, also wie würde der Held der Steine sagen? Nicht, wovor man sich fürchten müsste.
Das ist doch die Rückseite von
der Abenteuer-Rückseite. Nicht, wovor man sich
fürchten müsste. Ihr müsst euch so ein Video mal anschauen. Das ist echt großartig. Ja, die Hälfte davon ist wirklich super gescriptet. Und wenn man 3 gesehen hat, denkt man sich, er sagt es wieder.
Naja, da sind ein paar Running Gags dabei. Ja, man kann hier so eine Art Windmühle bauen, man kann ein Go-Kart bauen, man kann so ein Dragster bauen, so ein Buggy oder sowas. Also verschiedene Fahrzeuge, ne? Natürlich, die Haupttechnikfunktionen sind hier Lenken. Mhm. Das sind, glaube ich, nicht so viele Zahnräder dabei, aber es geht, glaube ich, darum, dass man so diese Teile kennenlernt. Ne? So, dass man sich zum ersten Mal so als 7-Jähriger mit diesen Technikteilen auseinandersetzt, ne? Und da so ein bisschen drauf losbaut.
Ja.
Mit überschaubaren Modellen, mit einer kleinen Anleitung. Hier ist auf den Anleitungen immer so eine Übersicht gewesen, die zeigt, in welchem Verhältnis die Länge der Achsen zur Länge der Steine steht, weil man die ja immer auch in den einzelnen Schritten raussuchen muss. Ne? Das heißt, es gibt, die sind immer so lang wie die Noppen halt auch. Ne? Also es sind Achsen, die sind so lang wie 2 Noppen, also Noppenreihe, dann 4, dann 6, dann 8, dann 10, dann 12. Ne? Es sind meistens, mittlerweile gibt es auch ungerade Achsen. Ne? Also wie gesagt, hier sind unendlich viele Teile und auch Farben dazugekommen. Damals gab es nur diese geraden Achsen. Ne?
Ja.
Gerade Länge, was Noppen genau angeht.
Ja. Da du gerade Anleitung gesagt hast, die können natürlich schon schlecht werden oder kaputt gehen oder verloren gehen oder so. Puh, und dafür hat man ja zum Glück das Internet. Ich glaube, ja. Alle Anleitungen von Lego-Modellen bekommt man online. Auch wenn es nicht direkt von der Lego-Seite selbst ist. Man findet genug Verrückte, die PDFs
hochgeladen. Aber auch auf der Lego-Seite selber, also jetzt noch mehr oder weniger aktuelle Sets, kriegt man da in hoher Auflösung. Umsonst. Cool. Kostenlos. Und andere, ja, da gibt es auch so eine Seite, ich gucke meistens bei Toys-Period, wird auch verlinkt. Da gibt es halt auch Scans von eigentlich allen. Also man kriegt, wenn man wirklich was sucht, habe ich halt auch, ne? Bei diesen ganzen Konvoluten, die ich mal gekauft habe, seltenst sind da die Anleitungen mit dabei gewesen. Und das ist erstmal eine heidene Arbeit herauszusuchen, was man da eigentlich drin hat. Ne? Man muss irgendwie erstmal gucken, an so ganzen Steine, wo eben Druck drauf ist oder so. Ne? Ah, das, okay, das gibt's nur in diesem einen Set. Ne? Was kommt zur Verfügung? Und dann, ja, stimmt, dann guckt man bei Bricklink, ne, eine Seite zum Beispiel, wo die Teileliste von jedem Modell auch aufgelistet ist. Ne? Wie oft kommt jedes Teil in welcher Farbe vor? Und ja, dann habe ich meistens so Excel-Tabellen gemacht, wo ich dann gezählt habe und zusammengesucht habe, bis ich festgestellt habe, oh Mist, jetzt fehlt da ein Teil. Und ausgerechnet, das ist sehr teuer nachzubestellen. Ich wollte dieses Modell vorher nie haben, ich kannte es vorher nie, aber jetzt, wo ich es jetzt zu 99% vor mir liegen habe, möchte ich es ganz haben. Also gehe ich auch zu Bricklink und bestelle da noch mehr Teil.
Ja, verstehe. Das System funktioniert.
Ja, aber das ist, wie gesagt, Lego-Technik, das macht einfach Spaß. Und was es damals auch gab, was es heute auch nicht gibt, ja, warum wohl? Weil es heute einfach nicht mehr dazu gedacht ist, dass man einfach drauf losbaut, dass man kreativ baut. Jetzt denke ich mal auch schon wieder Held der Steine, der ist nicht nochmal so kritisch mit Lego. Ich glaube, es sind so mehr so die Modelle. Heute gibt es auch nur noch die A-Modelle, ne? Also keine Bauanleitung in den allermeisten Modellen, wo auch noch ein B-Modell dabei ist. Ne? Es gab früher Ideenbücher für Lego-Technik. Und ich glaube, ich habe sie alle. Es sind nicht so viele, 3 oder 4. die so alle 3-4 Jahre oder 2-3 Jahre rausgekommen sind. Da sind Töfte-Sachen dabei. Also wenn man, und das ist das Tolle, Leute, kauft euch einfach, schaut mal bei eBay, verkauft jemand irgendwie einen Sack 5 Kilo Lego-Technik oder sowas, ne? Für, was weiß ich, 50 bis 80 Euro. Einfach zuschlagen. Damit kann man, wenn man einiges an diesen Sachen bei sich zu Hause hat, wahrscheinlich die meisten Modelle der ersten 10 Jahre Lego-Technik nachbauen. Vielleicht sind die Farben hier und da nicht die irgendwie, aber das ist egal. Mhm. Also, ne, ob man irgendwo ein bisschen Farben vermischt hat. Es geht ja um die Funktion. Vielleicht muss man sich das eine oder andere Rad oder solche Dinger, die jetzt nicht in jedem, wie zum Beispiel diese ganz großen Räder, die kamen in sehr wenigen Modellen vor. Aber man baut ja sowieso nicht alle Modelle auf einmal auf. Also ich bin der Auffassung, dass ich zum Beispiel mit dem Lego-Technik, was ich hier habe, ich glaube, jedes Modell, ne, zumindest von der Form her aus den ersten 10 Jahren, wenn ich wollte, wenn ich Muße hätte, aufbauen könnte. Weil das halt einfach damals ja so kompatibel miteinander war. Mhm. Und vieles ja auch noch mit den ganz normalen Basic-Lego-Steinen auch noch ja, gearbeitet hat. Es kamen immer mehr so ein bisschen Sonderformen dazu, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, ne, diese Basic-Steine, die da verbaut wurden, dadurch wurden die Teile manchmal recht schwerfällig.
Oh ja.
Und ne? So eine Baggerschaufel aus Lego-Steinen gebaut. Mhm. Habe ich zum Beispiel auch mal aus einem Ideenbuch nachgebaut. Ein Bagger, bevor es halt den ersten Lego-Bagger mit oder Frontlader mit einer extra geformten, mit einem Sonderteil, mit so einer etwas leichteren, dünneren Plastikschaufel gab. Ne? Muss man hinten so ein Gegengewicht anbauen, damit der ganze Bagger nicht wegen einer Schaufel nach vorne kippt. Ne? Das sind so ein bisschen so die Nachteile, sagen wir mal. Aber ja, da kann man ja kreativ mit umgehen. Also Fazit, es gibt ganz tolle ja, Stunden Bauspaß, kann man mit auch noch in ja, höheren Jahren mit Lego-Technik haben und vielleicht sogar dann generationsübergreifend mit den Kindern zusammen. Und ich glaube, dass das Kind von heute sehr gerne auch mit diesen Lego-Technik-Teilen von früher spielt, weil es halt intuitiv ist und einfach Spielwert hat.
Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Die Top 5 unserer Lieblingsmodelle. Damit schließen wir, glaube ich, die Lego-Technik-Reihe mal ab, ne?
Das würde ich sagen.
Vielleicht noch vorher ein paar Kuriositäten. Das hatte ich noch in meiner Workflow-Liste.
Ja, raus.
In den ersten 10 Jahren gibt es etwas, was ein bisschen heraussticht. Zum Beispiel auch, wir kennen ja, wir haben ja gesagt, die Lego-Mini-Figuren für Lego City und so weiter. Ja, jeder kennt sie, ne, mit den damals nur lächelnden Gesichtern. Mhm. Und Mitte der 80er Jahre haben sich auch die Leute von Lego gedacht, Lego-Technik braucht auch seine eigenen Figuren.
Mhm.
Die kamen in einer Reihe von ja, Polar-Expeditionsforschern heraus, die, ich glaube 1986 müsste das gewesen sein. Ne, also es gab 4 Modelle, da ging so eine Polarexpedition und die Figuren sind eigentlich gar nicht mal schlecht. Die sind mehr gliedrig, sie kann man wirklich wie so Gliederpüppchen, also mit rotierenden Schultergelenken ja, verschiedenartig positionieren. Also mit denen konnte man schon gute Szenen so nachstellen, ja, weil sie sehr flexibel waren. Aber die haben sich irgendwie nicht gehalten. Es gab die, glaube ich, bis in den 90er Jahren hinein.
Ja, ja,
naja,
haben sie sich nicht
durchgesetzt. Das war auch so eine Maßstabssache.
Ja.
Es gab ein, ja, etwas, wie wir gerade gesagt haben, die meisten Lego-Modelle sind so Nutzfahrzeuge. Ne?
Mhm.
Die haben sich auch immer wieder wiederholt und wurden immer wieder verfeinert, ne, oder vergrößert. Ne?
Ja, ja, ja.
Und es gibt ein Modell, das ist, ich habe es mal Transformer-Modell genannt, das heißt eigentlich Roboter, aber das hatte ich damals auch. Es ist ein Lastwagen, den man ein wenig, an dem man kurbeln kann, und auf einmal richtet er sich auf und es wird ein Roboter.
Mhm.
Auf Rädern. Sieht ganz trollig aus, aber das ist so ein ja, Unikum irgendwie bei Lego Technik. Und was ich auch noch interessant, als Kuriosum erwähnenswert finde, ist kein offizielles Modell, sondern ein Modell, was ich auch mal aus dem Ideenheft letztens mit meinen Kindern gebaut habe, nämlich einen Hund. Einen motorisierten Hund.
Okay.
Der laufen kann. Das ist, naja, also läuft sehr langsam. Es sind halt einfach ja, an Zahnrädern befestigte Achsen, die Beine darstellen. Aber er wackelt auch mit dem Kopf dabei und das sieht ganz trollig aus. Also auch das kann man mit Lego-Technik machen. Ach, meine Güte, das ist ein weites Feld.
Das ist es.
So, wir haben uns mal überlegt, welche Modelle aus den ersten 10 Jahren Lego-Technik wir besonders empfehlenswert finden. Mhm. Fang du doch mal an. Ich habe jetzt sehr viele geredet.
Ich fange einfach mal an und du hast es fast vorweggenommen mit den 8852, den Roboter, den du gerade schön als Transformer-Modell beschrieben hast. Denn das war tatsächlich auch einer der wenigen Technikmodelle, die ich als Kind besessen habe. Ah. 327 Teilen. In Gelb natürlich, wie viele Nutzfahrzeuge damals gehalten. Er konnte nicht viel, aber es war schon ganz drollig. Ich glaube, als Zweitmodell war da so ein, war das ein Buggy oder so? Auf jeden Fall auch ein Fahrzeug.
Ich habe noch die Anleitung in der Hand gehabt, ja.
Hm. Aber mit ja, weniger genau.
Teilen. Er konnte noch die Seiten irgendwie ausklappen und hatte noch so Arme. Ne? Waren noch solche ja, so Klemmen dran, ne, die so die Hände darstellen sollten.
Ja, ja, richtig. Von diesen Roboter, ja. Genau. Ansonsten, bis auf dieses Ausrichten, ich glaube, war es auch nur ein Lenkrad und mehr Funktion hatte dann dieser LKW-Roboter nicht.
Genau. Beim Aufrichten muss man aufpassen, dass die Zahnräder nicht irgendwie, dass das ganze Ding, die ganze Karosserie zu weit nach vorne geschoben haben, sodass sie sich nicht mehr gegriffen haben.
Okay. Das weiß ich schon nicht mehr, weil tatsächlich, ich habe diese Liste aus der Erinnerung machen müssen und weil ich keine aktuellen Technikmodelle besitze oder gebaut habe.
Also bei mir ist ganz oben das eines der neueren Modelle, also ich meine, das Ende der 80er Jahre herauskam, ist auch das letzte Lego-Technik-Modell, was ich damals als Kind sozusagen bekommen habe, sozusagen das letzte, ja ich sag mal Spielzeug, was ich dann so irgendwann mal zu Weihnachten bekommen habe, bevor man sich dann einfach nicht mehr für Lego interessiert hat. Das nennt man übrigens in Lego, muss ich auch diesen Begriff übrigens nochmal sagen, es gibt diesen Begriff AFOL.
Ah ja,
Das ist ein Akronym, AFOL, Adult Fan of Lego. Ja. Also erwachsener Lego-Fan. Die haben sich auch diesen Begriff der Dark Ages.
Dark Ages.
Die Dark Ages sind nämlich die zwischen Kindheit und Wiederauferstehen, also diesen, der Lego, des Lego-Interesses mit so, keine Ahnung, über 30. Und alles dazwischen sind die Dark Ages, ne, wo man sich halt nicht mehr für Lego interessiert, was ja Pille-Palle-Kinderkram ist. Ne? ja, und das genau, das war das Letzte, was ich davor bekommen habe. Ja,
das war mein letztes?
Das Amphibienflugzeug, ein Riesending mit einer Riesenspannweite, ein Wasserflugzeug. Ne? Das auch, hat nicht viele Funktionen, ist ganz gelb. 8855 Amphibienflugzeug.
Ich sehe es gerade.
Cool. Es hat einen Propeller vorne, den man aber auch nur drehen kann. Also sind da irgendwie Kolben mit dabei, die man, glaube ich, noch hoch und runter, oder? Weiß nicht, aber das hat keine Funktion. Also, man kann vorne am Steuerknüppel drehen und es werden hinten an den Tragflächen die links und rechts hier diese Tragflächendinger hoch und runter geklappt. Das sind, glaube ich, so die einzelnen Funktionen. Aber es sieht super aus und als Demo-Modell ist ein Space Shuttle. Das finde ich fast noch cooler.
Ah, richtig, jetzt sehe ich es. Ja. Sehr cool. Insgesamt hat das Set 570 Teile. Das ist schon nicht schlecht.
Wobei man bei Lego über Technik dazu sagen muss, dass die meisten dieser Teile kleine Pins sind.
Ja.
Oder kleine Zahnräder oder so. Oder diese Muttern, wie wir sie genannt haben. Ne?
Ja.
Also viel Kleinkram natürlich dabei.
Ja.
Dann bist du wieder dran.
Genau. Dann komme ich zu den 8835 Bagger. Das ist ein Bagger mit Pneumatik und ich glaube, ich hatte tatsächlich nur ein einziges Modell mit Pneumatik. Darauf sind wir noch gar nicht eingegangen. Es geht um Druckluft. Man hatte ein Ventil, mit dem man pumpen konnte. Und wenn man entsprechend Schläuche und Gegenstücke angeschlossen hat, konnte man damit auf der anderen Seite was auslösen, also heben oder senken. Ne? Und
solche Druckluft blieb das natürlich auch ausgefahren. Ne?
Genau, es blieb ausgefahren, weil dieser Überdruck dann einfach blieb in dem Moment. Genau. Und nur wenn man es zurückgeschalten hat, dann gab es so Schalter, ne, dann konnte man es entsprechend auch in die andere Richtung wieder die Luft entweichen lassen.
Das war noch nicht so ausgereift in den 80er Jahren. Ich sag, das Ganze war noch nicht so ausgereift in den 80er Jahren. Die Dinge waren nicht ganz so tragfähig. Das wurde auch weiter verfeinert. In den 90ern gab es dann auch noch so einen kleinen Tank, wo man, also zum Beispiel die Pumpen wurden stärker und in dem Tank konnte man halt ein Reservoir von Druckluft speichern, sodass man mehrere dieser Pumpvorgänge, dieser Bewegungen hintereinander ausführen lassen konnte. wenn man einfach nur dann Hebel umgestellt hat. Ne? Erstmal irgendwie 50 Mal pumpen, ne? So, mhm. Tank war voll und dann fängst du an, Hebel umstellen, ne? Baggerschaufel geht nach vorne, anderer Hebel, Baggerschaufel geht wieder nach hinten und so weiter. Ne? Da brauchst du nicht immer die ganze Zeit wie wild pumpen.
Genau. Und was der Bagger natürlich auch hatte, war ganz einfache Hebe- und Senkfunktion der Baggerschaufel und auch eine Kippfunktion, um auszukippen.
Ist das dieser mit diesen Kettenrädern, den ich
Nee, hatte? Kettenräder hatte ich nicht. Der war einfacher, wenn ich mich richtig erinnere.
885.
Der hatte, glaube ich, auch einfach Räder.
885.
Oder du erwischt mich hier gerade, dass ich Lego-Modelle verwechselt habe.
Ach, ist ja auch nicht weiter, ne? Wir vom Bagger halt.
Nicht weiter wild, sagst du, ne?
Ja, also was ich noch, wo haben wir es denn jetzt hier? Habe ich dir erwähnt, die Polarstation? Ja, also das habe ich vorhin schon gesagt, ne? Die gehört zu diesen Polarforschern. Das ist zum Beispiel die bei mir sehr lange ein ziemlich weißes, ziemlich großes, ziemlich kompaktes Modell hatte, auch eine Informatikfunktion. Ja. Es ist eher so ein Spielmodell. Also das ist wirklich so, jetzt nicht so diese Technikfunktion, nicht was Reales irgendwie nachstellen, sondern da wurde so eine eigene Welt geschaffen. Ne? Diese eigentlich eine imaginäre, fiktive Polarforschungsstation. Mit diesen Männchen dabei, ne? Einem kleinen Hubschrauber. Aber das war so sehr so fantasieanregend, ne? So diese, innen drin gab es Computer, da konnten die irgendwas erforschen, ne? Was auch immer. Gab so ein kleines Kettenfahrzeug, was man da reinfahren konnte. Oder nee, das war, glaube ich, beim anderen Modell. Aber insgesamt fand ich das eine sehr spannende Serie. Und ich habe auch noch hier einen Prospekt gefunden von mir. Mhm. Kann man den sehen? Genau, da sind die drauf. Und da habe ich angekreuzt, die Polarstation, für meine Eltern, als Hinweis zu Weihnachten. Wenn verschwenderisch, habe ich daneben geschrieben, dann bitte das. Und hinten gab es noch ein Gewinnspiel, man konnte einen Fernseher gewinnen. Oder so eine Boombox oder so ein Walkman oder sowas. Wollte ich, glaube ich, mitmachen. Der Coupon ist ausgefüllt, da steht mein Name drauf, meine Adresse, aber wurde nicht eingeschickt. Witzig.
Sehr witzig.
Genau, dann hast du wieder?
Ja. Dann kommt von mir das größte Set, was ich damals hatte. Das 8865 Tescar. Das ist auch dieses Chassis, was du vorhin erwähnt hast, weiterentwickelt. Mhm. Letztendlich ein Auto, ein PKW in Rot mit grünen Sitz. Grün. Ich habe eine grün blaue Schwäche, ja. Aber nur sprachlich. Farblich sehe ich ja. Ne?
Also
grün.
Nein. Blau.
Also mit blauen Sitzen und vorne Scheinwerfern, die man hoch und runter fahren konnte, wie damals beim, wie man es vom Porsche 911 kannte. Und also versenkbaren Scheinwerfern und natürlich ein Getriebe mit einem V4-Motor, den es damals in den 70ern auch schon gab, aber hier in den 80ern war das alles nochmal ein Stückchen verfeinert. Und zwischen den beiden Sitzen, wo dann, ich weiß gar nicht, ob die Technikfiguren da noch reinpassten. Ich glaube schon, es war recht üppig, das ganze Modell, aber es waren keine Figuren dabei, war dann die Gangschaltung. Man konnte tatsächlich verschiedene Gänge einschalten, also vorne im Getriebe die Zahnräder verschieben, so dass sich die Zylinder in den Motoren, also die Kolben, unterschiedlich schnell bewegt haben, wenn man das Fahrzeug bewegt hat.
Ja, ne? Und, ja, das fand ich damals faszinierend. Also ich weiß noch, dass du das hattest, ne? Und dass wir da auch zusammen mitgespielt haben. Ne? Also, also echt coole Sache.
Das ist echt ein Wahnsinnsmodell gewesen, finde ich. Und das ist, glaube ich, heute auch noch sehr, sehr bekannt. Und wenn über Lego-Technik der Vergangenheit gesprochen wird, dann tauchen auch so mehrere Autos übereinander auf und da ist eins, dieses klassische Chassis von Ende der 70er und dann halt das auch als Weiterentwicklung.
Ja. Das klassische Chassis, also das zweite, das erste war noch sehr rudimentär, das irgendwie von 79 oder so, das nenne ich mittlerweile auch mein eigen, das kam auch in dem Konvolut mit dem Helikopter. Muss ich mal wieder aufbauen. Also ich habe es eigentlich nur zusammengebaut, gekauft, aber dann wieder auseinandergenommen, damit ich mal wieder aufbauen kann.
Aber sehr schön.
Das hat so diese Grundfunktion halt auch schon. Und ich glaube, die Sitze kommen auch noch verstellen
Richtig. Also sogar
die Läden nochmal.
Genau, also diese ganzen Sitze waren nach vorne zurück verstellbar. Das konnte man in vielen PKWs, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, die man so hatte. Also echte Wo und das, die Rückenlehne konnte man neigen und auch die Kopfstütze war neigbar dann noch.
Ah ja.
Das ist natürlich auch relativ simpel, aber es war wirklich sehr üppig gebaut.
Ja, eben. Ja. Es ist halt wirklich, ich sag mal, eine Spielfunktion. Also
ja.
Ja, ja. Konnte man wahrscheinlich auch noch motorisieren, ne? Erweitern mit Motor. Das kann man ja bei den meisten Modellen, ne? Dass irgendwie noch in der Anleitung nochmal eine extra Anleitung dabei war, was man rausnehmen musste, wo man den Motor noch mit reinbauen konnte. Und
das kann sein. Wobei ich gerade nochmal im Lego Buch nachgelesen habe, dass der ordinäre Lego-Technik Motor dann erst tatsächlich ein paar Jahre später kam, 1990. Aber es gab vorher schon Motoren,
das ist natürlich. Ja, genau. Ja.
Ja.
Vielleicht noch ein bisschen leistungskräftiger. Es gab ja auch dann in den 90er Jahren dieses Set mit diesen drei Motoren, die man programmieren konnte.
Ah, ja, richtig. Und natürlich hier diese Geschichte mit Stoßdämpfer. Es gab Stoßdämpfer bei diesem Fahrzeug und wieder diese riesen Reifen, die du vorhin auch erwähnt hattest. Ne? Mhm. Also an diesen Dingern. Also unglaublich beweglich.
Mit weißen Felgen, sehr elegant. Vorher waren die immer grau.
Da ist viel passiert. Stimmt, weiße Felgen.
Ja, diese Stoßdämpfer gab es eigentlich auch schon ziemlich früh. Mhm. Bei so einem Buggy, glaube ich.
Genau, 1980 ist ja deutlich länger her, als ich das Fahrzeug hatte. Das war 87 oder 88 oder so.
Hm. Also, ja, ich glaube, da kam das die erste Version raus. Ne? Aber dieses, was du jetzt sagst, das war, glaube ich, jetzt echt wirklich ein neueres Modell.
Mhm. Genau.
Ja, was ich auch noch cool fand, den Plombatic-Bagger habe ich auch auf meiner Liste. Und noch den Schaufelradlader 8853, einfach nur, weil ich den damals auch hatte. Das hat auch so eine von diesen breiteren Spezial-Schaufeln. Ne? Mhm. Und auch so ein, ich glaube, nennt man das Hand-of-God-Steuerung, wenn man halt nicht am Lenkrad steuert, sondern oben so einen Pinöppel hat, ne? Der durch das Ganze...
Das hat man beim Roboter, glaube ich, auch gemacht.
Ja, genau.
Hand of God, interessant. Ja.
Irgendwie sowas, ne? Manchmal gelesen zu haben. Ja, das wären so meine. Und diesen Helikopter, nee, den zweiten Helikopter, den es von Lego gab, den habe ich nämlich hier oben auf dem Schrank stehen aufgebaut. Der ist eigentlich schön 8844, auch mehr so ein Gerüst von einem Helikopter, in Blau gehalten. Aber der dreht, das ist echt, der macht ganz schön Wind, wenn man da die Rotorblätter anwirft. Mein lieber Scholli, also ne, für so ein altes Modell, da. Denk mal, der hebt gleich ab.
Ja, und beim Durchblättern der Modelle ist mir noch eins ins Auge gefallen und das war bestimmt auch ein Modell mit vielen Funktionen. Ich kann es in Einzelnen nicht mehr aufzählen, weil ich es mir nicht merken konnte, weil ich es auch selbst nicht hatte. Das ist der Unimog. Das ist halt auch so ein LKW mit Ladefläche hinten dran und vorne eine Schaufel und kann vorne was ziehen, kann hinten was ziehen. Also es ist unheimlich, glaube ich, universell gewesen. Und ich habe den auch deswegen gewählt, ja, ein bisschen gemogelt, gebe ich zu, weil ich tatsächlich noch ein Modell mal vor ein paar Jahren von Baudu, das war die Verleihfirma, geliehen habe. Und das war der neue Unimog, der auch unheimlich tüftelig und auch sehr, sehr filigran gebaut war und auch unglaublich viele Funktionen hatte, auch mit der neuen Pneumatikgeschichten und so weiter. Der alte Unimog hat noch nur 400 Teile gehabt und ich glaube, der neue, der müsste mindestens 2000 oder 2500 Teile gehabt haben. Das ist also schon sehr Richtung Creator-Set, was sie da gemacht haben.
Dieser Unimog, der hat noch so eine gebaute, die Experten sagen, Brickbuild, eine Brickbuild-Schaufel. Der ist von 1981, habe ich bei der Technik-Dialog nachgesehen, hat 398 Teile und hat auch diese. Das ist zum Beispiel so etwas, wo ich jetzt gerade gesagt habe, okay, jetzt sehe ich den, finde ihn sehr interessant. Und ich glaube, den könnte ich zum Beispiel mal bauen mit denen, ne? Wenn ich zusammenwürfel aus den Modellen, die ich habe.
Ja, wahrscheinlich.
Was da nur 300 dran Teile, ist, ne? Sind die Seitenteile von der Schaufel vorne. Aber sowas müsste ich auch irgendwo haben. Ja, kann man einfach bauen. Holt man sich die Anleitung runter und baut sich halt den Unimog von 1981. Aber coole Sache.
Genau, und den ich gerade meinte, der kam 2011 raus, also ist auch schon gut 10 Jahre alt. Und da findet man die Bauanleitung tatsächlich noch auf der Lego-Webseite. Und man kann alternativ auch ein Winter Streu- und Schneeschüppwagen.
Schneepflug, oder?
Schneepflug, ein Schneepflug, das ist das Wort, was ich die ganze Zeit suche.
Also auch das B-Modell des Pneumatikbaggers. Da kann man auch einen Schneepflug bauen. Wo man
automatisch diesen. Aber sehr geil ist tatsächlich dieser Kran, der da hinten drauf ist, mit zwei Pneumatik-Dingern. Und man konnte dann mit dem Motor tatsächlich den Greifarm auf und zu machen. Ich habe dann damit das Nasenspray tatsächlich, das daneben stand, greifen können und hinten auf den Lastwagen stellen können.
Ja, okay. Das ist, also bei dem neuen jetzt, ne?
Bei dem neuen, ja. Den alten, wie gesagt, den hatte ich tatsächlich nie in der Hand.
Ja, da ist auch nicht, das ist nur eine Ladefläche, die man kippen kann.
Genau.
Ich lese mal kurz vor, was der Technikdialog dazu schreibt, zu dem Unimog von 1981. Der Unimog aus der Lego-Technik-Reihe gehört ganz klar zu meinen Lieblingsspielzeugen. Ein tolles Aussehen, viele Funktionen und ein hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich möglicher An- und Umbauten. Sind dafür verantwortlich. Einziges Manko, das Lenkrad befindet sich direkt unter dem Dach des Führerhauses. Das Dach muss entfernt werden, damit man den Unimog richtig lenken kann. Okay, da reicht es auch nicht ganz für die Höchstbewertung. Ja, da gibt es halt immer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sterne maximal bei Lego Technik Dialog. Und er hat 5 von 6.
Okay.
Also es gibt auch User-Bewertungen. 18 User haben auch insgesamt dann 5 Sterne. Das ist ja fast wie beim ESC. Dreimal so viel wie Bally Carries. Ach, jetzt ist mir der Name wieder eingefallen. Punkte bekommen hat. Haben hier der Unimog Sterne bekommen. Weißt du, sogar Lego-Laster kriegt mehr Sterne als
der Rotsweet. Und der Unimog U400, der 8110, den ich dann gebaut habe, der hat dann 2048 Teile gehabt.
Ja, das ist Wahnsinn. Aber der kostet wahrscheinlich neu auch dann 200 Euro oder so, ne?
Ich habe keine Ahnung.
Man muss natürlich immer die Inflation und die Kaufkraft von 1980 so ein bisschen dagegen rechnen. Ich glaube, billig war das damals auch nicht. Also das
Nee.
Das teure Spielzeug immer, ne, glaube ich.
Also das den Testcar, dieses Chassis, was ich gerade erwähnt hatte, das war das zu der Zeit das teuerste Weihnachtsgeschenk, was ich je bekommen habe. Also das war echt nicht billig. Ne?
Das war von irgendwas über 100 Mark damals wahrscheinlich.
Ja, genau. Und das waren 900 Teile, ne? Also es ist heute, ich glaube, so kleine Technikmodelle gibt es, glaube ich, kaum noch, ne? 900 Teile.
Aber ich habe hier einen Katalog. Ich habe alle Kataloge, die ich noch hatte, von Lego Technik da.
Ja, da ist er.
Ne? Und da sind noch meistens noch die, nee, da sind keine Preisempfehlungen dabei. Aber in anderen, das ist noch hier von 87, ist er da schon dabei? Nee, da ist noch der alte drin hier. Das hier, ne?
Das ist der alte, genau. Da kam 88 erst der neue.
Da sind aber auch keine Preisempfehlungen drin. Das haben die, glaube ich, damals noch gar nicht gemacht. Ja. Die habe ich noch von 1989 ein, da kamen schon die Piraten. Haha. Und hier ist hinten auch der Technik-PKW-Chassis. Ich dachte, da wären immer so, aber das machen jetzt neuerdings wohl, ne? Mit unverbindlichen Preisempfehlungen. Wo der Helterstein noch immer sagt, ja. Da gehen mindestens noch so und so viel Prozent runter. Und darunter kauft er das bitte nicht.
Ja. Ja, schön. Aber ihr müsst jetzt nicht den Held der Steine durchgucken, wenn ihr euch für Lego interessiert. Ihr könnt euch auch zurücklehnen und auf die nächsten Pottermaus-Folgen warten. Es wird wahrscheinlich nicht direkt die nächste Folge.
Nein. Wir möchten ja auch die Menschen, die sich nicht so für Lego interessieren, wie zum Beispiel Mädchen, nicht vergraulen. Und die sich nicht für Lego-Technik interessieren dürfen. Obwohl das auch nicht stimmt. Also wir machen wirklich mal eine Lego-Gender-Folge. Das würde mich also total reizen. Denn schau, ich habe hier einen Katalog, den ich gerade erwähnt habe, ne, wo diese Technik-Polar-Expedition beworben wurde. Mhm. Von 1986, sehe ich hinten drauf. Schlägt man die erste Seite auf, dann sieht man 5 Kinder, die andächtiger Harmonie miteinander, nebeneinander an einem Tisch sitzen mit Lego spielen. Wir haben 5 Kinder. Mhm. Und was für eine Quote haben wir? Kannst du es sehen?
Na, jetzt langsam. Wir haben eine,
was ist die Frau?
Ich würde eine 4:1 Quote lesen.
Ja, ich glaube, es sind 2 Mädchen. Also eins hat so einen bunten Pulli an und das andere hat einen etwas kürzeren Haarschnitt, aber ich glaube, es ist auch ein Mädchen. Kann man ja schlicht auseinanderhalten. Ne?
Letztendlich aber sind es junge Menschen. Jungs
und 2 Mädchen.
Das sind Kinder.
Ja. Und das eine Mädchen spielt mit dem Jungen an einem Modell und das eine Mädchen hat meine Polarstation in der Hand und freut sich über den Helikopter, der dabei ist. Und der große Junge, die sind auch in unterschiedlichen Altersklassen, ne? Der große Junge, der guckt schon ganz, ganz konzentriert auf den Pneumatikballer.
Oh ja. Der
ist schon wirklich
hat
so,
ein Poloshirt und dann Pullover an.
Ja, der macht heute Urlaub mit seinen Kindern auf Sylt.
Ja, und will die FDP.
Oh ja, Mann. Der hat
schon die erste Firma in den Sand gesetzt.
Oh Mann. Ach ja, das ist
einfach
geil. Ich lese einfach zum Abschluss nochmal diesen Werbetext vor, weil dieser auch vom Wortlaut ja auch manchmal so, wenn sie 30 Jahre und älter sind, auch was, manchmal was ganz Eigenes haben. Immer aufregend neu, die Welt von Lego Technik. 1000 Tüfteleien und kein Ende. Das ist die Welt von Lego Technik. Da wird gebaut, verändert, neu gedacht. Und heraus kommen immer wieder andere, neue Modelle, die alle richtig funktionieren. Wie die großen Vorbilder in der Wirklichkeit. Aber passen denn dann noch alle anderen Lego-Elemente dazu? Na klar, wenn es losgehen soll, so ungefähr mit 7, dann sind die Technik-Universalkästen, aha, genau richtig. Auf Kinder 8 wartet eine ganz große Technik-Überraschung. Die neuen Aktionskästen mit tollen Modellen und Figuren, für die man sich selber Abenteuer ausdenken kann. Alle Technikkästen passen zusammen, sodass Kinder immer wieder neue Konstruktionen und Modelle erfinden und bauen können. Leute, also ich möchte es ja nicht hier wieder den Held der Steine rauskehren, aber das ist es, was es heute nicht mehr gibt. Das würden die heute nicht mehr schreiben. Die würden auch nicht sagen, nehmt eure Sachen wieder auseinander, wenn ihr die mal gebaut habt und vermischt die mit was anderem. Da wurden die Kinder früher zu angeregt. Genau, das sollten sie machen. Und das macht bitteschön auch mit Lego.
Richtig, es ist nichts schlimmer als Lego-Modelle zu bauen und verstauben zu lassen. Was mir natürlich zwischendurch auch passiert, ne? Also, aber ich versuche tatsächlich alles, was ich gebaut habe, nach einigen Monaten spätestens wieder abzubauen.
Mm. Ja, genau. Man kann es ja auch immer saisonal wieder aufbauen oder so.
Saisonal. Ne? Da sind wir bei meinen Weihnachtssets. Oh mein Gott.
Da wüsste ich schon, wann wir darüber reden können.
Das bietet sich vielleicht. Potamus
Episode 23. Ja.
30?
30, 25, nee. Irgendwie sowas.
Ja, ne? Sowas. Ach ja.
Ja, cool, ne? Jetzt haben wir gerade Ostern überstanden, jetzt denken wir schon an Weihnachten.
Genau, jetzt kommen noch die anderen crazy Feiertage im Mai beziehungsweise Anfang Juni und dann ist schon wieder Sommer angesagt.
Hm.
Schön. Mitch, ich glaube, ja, wir machen mal einen Deckel drauf, oder?
Ja, den Deckel. Achtung. Die Kiste, das ist eine alte Weinkiste. Ja? Oder Holzkiste, da kann man früher schön Lego drin verstauen. Riecht auch, wie gesagt, ein bisschen nach Keller. Und ja, da haben auch schon meine Kinder raus mitgebaut, mit diesen alten Lego-Steinen. Das ist ein Fest. Ach, guck mal, ist er müde. Ja, dann ist doch eigentlich ein guter Zeitpunkt, um auf Wiedersehen zu sagen.
Genau, liebe Potamus-Freunde.
Ist fast wieder 2 Stunden voll.
Sind wir wieder dabei, euer Plauder-Podcast in 2-Stunden-Format. Wir stehen dazu. Wir sind in 2 Wochen wieder da. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit.
Ja, und Christi Himmelfahrt, Vatertag, gibt alles.
Genau. Und Deutschland kommt ins Finale und gewinnt die WM. Und morgen gehe ich vielleicht mal zum Weinmarkt, der heute geschlossen wurde. Mhm. Und ja, vielleicht kann ich dann nächstes Mal davon berichten.
Ja, bitte. Bis dann bist du auch wieder nüchtern.
Ja, ich gehe ja nur hin, um zu probieren und Flaschen mit nach Hause zu nehmen.
Guten Morgen, Herr Günther. Es gab ja auch letztens diese Wahl da in Schleswig-Holstein, nach der Wahlparty, wo die all diese Mallorca-Lieder gesungen haben. Ne?
Schrecklich.
Guten Morgen, Herr Günther. Sind Sie schon wieder nüchtern? Nö. Und dann passt auch wieder dazu, was Herr Laumann gesagt hat, unser NRW-Gesundheitsminister zum Thema Gesundheit, auf der Wahlparty befragt, nach gewonnener Wahl bei der CDU. Na, und werden jetzt die Schnäpse fließen? Sagt er, nein, 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 ich muss morgen ganz viel raus, ich trinke Pilz.
Herrlich.
Also, falls ihr morgen früh raus müsst, macht euch noch einen Pilz auf.
Genau, ein lecker Pilzchen.
Damos.
Ich bin ja immer wieder erstaunt.
Was für Geräusche aus diesem Computer von Mitch kommen.
Nicht nur das, in welchen Tempo-Variationen Zencaster das Soundboard abspielt.
Ach so, war das gar nicht so.
Ich hab's nicht aufgenommen.
Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt hat sich's eingependelt.
Bei dir vielleicht.
Hast du eigentlich gemerkt, als ist in 2 Wochen das Patch-Up-Konzert schon gewesen? Vielleicht berichte ich dann davon. Endlich findet das statt, nachdem es 2 Jahre dann verschoben worden ist, in Oberhausen. Dreamworld Tour. Ich habe Arc hier, aber Patch-Up wurde interpoliert. Hört man den Speichern. Ja.